Auf der E3 2018 gab es ein Spiel, das mehr als jedes andere Gamer auf der ganzen Welt nervös mit den Beinchen wackeln ließ. Und das war Cyberpunk 2077. Okay, gut. Aber es gab noch ein anderes Spiel, das ebenfalls diesen Beinchen-Wackeleffekt evozierte und sogar mich stoischen russischen Felsen in Wallung versetzte. Die Ankündigung von The Elder Scrolls 6. Doch warum ist das so? Ich meine, Fantasy gibt's nun wirklich hinter jeder Straßenecke. Orks, Elfen und Zwerge haben wir in jeder Form und Farbe gesehen. Bevor ich in Skyrim der Dragonborn war, habe ich in zig anderen Spielen schon zig andere Welten als auserwählter Drachentöter gerettet. Was ist also so besonders an den Ausflügen nach Tamriel? Darüber reden wir heute in unserem großen Podcast zur Faszination The Elder Scrolls. Sprechen über Besonderheiten von Bethesdas Fantasy Open Worlds, illustrieren unsere persönlichen Highlights und vielleicht auch Lowlights mit der Serie. Neben mir, Dimi Dovakin-Hallay, sind am Mikrofon der auserwählte Peter Nerevar-Bartke.
Ja, lass es mich mit der Sprache meiner Lieblingsrasse sagen, Miau.
Gehen wir danach auch ein, was das für eine Rasse ist, ja. Und Nummer zwei ist der Pluskaiser Michael Uriel Septim Graf.
Ja, grüß euch, hallo.
Ja, dann reden wir mal über unseren Gegenstand heute. Die Elder Scrolls, die komplette Elder Scrolls-Serie, also nicht nur Skyrim, das einzige Elder Scrolls ist, das die jungen Kids von heute kennen. Ich gehe einfach mal ganz kurz nur durch, was es alles schon an Elder Scrolls-Sachen gab. Weil viele Leute kennen, glaube ich, nur die Hauptserie. Es gab Elder Scrolls Arena von 1994. Dann gab es den zweiten Teil Elder Scrolls 2 Daggerfall von 1996. Dann kam nach langer Wartezeit Morrowind, Teil 3. 2006 kam Oblivion. 2011 kam Skyrim. Und 2035 wird die Elder Scrolls 6 kommen. Aber es gibt natürlich noch ganz andere Elder Scrolls-Spiele. Zum Beispiel die weltberühmten Spin-Offs in Elder Scrolls Legend Battlespire und Redguard. Außerdem, und da haben wir noch in einem Podcast drüber gesprochen, diese Handyspiele, die sie schon mal gemacht haben, die hießen, ich lese es vor, The Elder Scrolls Travels, Stormhold, Dawnstar und Shadowkey.
Natürlich.
Und das waren noch so Dungeon-Crawler-Dinger, die sie gemacht haben, jetzt vor halt Elder Scrolls Blades.
Den dritten gab es sogar auf dem fantastischen Nokia N-Gage noch. Also, das ist ja noch ein Stück.
Ja, das war der System-Seller.
Ja, wahrscheinlich. Das war das einzige Spiel, das man spielen konnte.
Da haben wir das Einzige, bei dem an das ich mich beim N-Gage erinnere, ist, dass man es ja so horizontal oder so abstehend ans Ohr halten musste. Und ich hatte das tatsächlich mal damals, als ich noch kein Handy hatte. Entschuldigung, wir schweifen ab, aber ich muss die Story erzählen. Als ich Trainee war bei der GameStar, hatte ich noch kein eigenes Handy und habe mir dann in der Redaktion eins zu leihen versucht. Und das Einzige, was da war, war ein N-Gage. Und habe da eine SIM-Karte reingesteckt, weil ich irgendwie einen Trip hatte nach Ungarn, um mir Panzers anzuschauen, damals den ersten Teil. Und hatte dann dieses N-Gage dabei. Und da war auch FIFA drauf, in dem es halt irgendwie auch nur ein Musikstück gab. Und ich habe halt auf diesem N-Gage FIFA rauf und runter gespielt und dann aber auch damit telefoniert. Und ich kam mir halt so dumm vor, dieses Ding dann so an mein Ohr zu halten.
Das war einfach Zukunft. Ah. Das war wirklich Avantgarde. Ja.
Ja. Aber glaub mir, du warst nicht der Einzige, der sich da dumm vorkam. Jeder, der sich das da gekauft hat.
Nee, ich war der Einzige, der ein N-Gage hatte, das wollte ich schon sagen.
Viele Leute sahen halt affig aus mit dem N-Gage, dachten sie, aber ich meine, ich fand es am Anfang genauso befremdlich, wenn Leute mit Smartphones rumgelaufen sind und telefoniert haben, ohne ihr Handy zu benutzen, wo einfach nur die Stecker im Ohr sind, die man kaum sieht und plötzlich sprechen Menschen einfach ohne erkennbaren Gesprächspartner, ohne Gerät. Aber mittlerweile machen wir das alle so und sehen mega cool aus dabei. Ich ergänze noch gerade, es gab auch 2014 natürlich The Elder Scrolls Online, was extrem erfolgreich ist. Ein Thema, das wir bei der GameStar ja auch behandeln, aber was vielen Leuten, die nicht so in MMOs unterwegs sind, gar nicht so gewahr sein könnte, dass es ein so großer Erfolg ist. Und The Elder Scrolls Legends, das Kartenspiel, der Hearthstone-Killer. Ja, und das ist so ziemlich alles, was es an The Elder Scrolls gibt. Es gibt tatsächlich auch ein Buch, habe ich mal bei Saturn gesehen, so ein Prequel-Sequel-Buch nach Oblivion. Ich habe es nie gelesen. Jetzt seid ihr im Bilde. Können wir eigentlich Schluss machen.
Ja, haben wir eigentlich alles gesagt über The Elder Scrolls. Es gibt die Spiele, viel Spaß damit.
Womit seid ihr eingestiegen damals? Weil das ist ja immer wichtig, wenn man über The Elder Scrolls spricht, der persönliche kalte Wasser.
Ja, mein Bruder hat damals Daggerfall aus der Uni mitgebracht, wie man zu der Zeit viele Spiele aus der Uni mitgebracht hat. Geliehen natürlich von anderen Studenten. Und wir haben das damals installiert, sind irgendwie 3 Schritte gelaufen und haben es sofort wieder deinstalliert, weil es einfach so buggy war und so hässlich, dass wir überhaupt nicht an den Punkt gekommen sind, wo es ja seine Faszination erst entfaltet, wenn es mit der Story losgeht, wenn du rauskommst in diese riesige Welt. Von all dem haben wir nichts mitgekriegt, weil wir einfach nur gesagt haben, boah, Alter, wir haben vorher Ultima Underworld 2 gespielt, was natürlich aus heutiger Sicht gesehen auch irgendwie kantig und pixelig ausschaut, aber halt wesentlich flüssiger gelaufen ist. Es gab diese tolle 3D-Grafik für damalige Verhältnisse von den Dungeons. Es gab coole, abwechslungsreiche Settings. Und wir waren so begeistert von Ultima Underworld, dass wir dachten, hey, dieses Daggerfall, ja, das ist bestimmt genau dasselbe. Ja, was dann aber nicht.
Also, ja, da haben sie die Serie schön zu Grabe getragen. Das wird nichts mehr mit The Elder
Scrolls. Genau. Und mein eigentlicher Einstieg war dann später Morrowind, was ich mir witzigerweise gekauft habe, bevor ich einen Rechner hatte, der es richtig darstellen konnte. Und ich habe dann Morrowind gespielt auf einem, ich glaube, das war noch ein Pentium 2, 350 oder so, der mit einer Riva TNT 2 oder so ein Schrott, der viel, viel, viel zu schwach war für dieses Spiel, insbesondere in Städten. Deshalb musste ich einerseits in der offenen Welt die Sichtweite so runterstellen, dass du die Nebelwand vor der Nase hattest und in Städten immer auf den Boden schauen. Weil auch da, also konntest du deine Sichtweite einstellen, was du wolltest, hat immer geruckelt. Und wenn ich hochgeguckt habe, hat sich gar nichts mehr bewegt. Und deswegen konnte ich auch NPCs in Städten immer nur ansprechen, als ich ihre Füße angeguckt habe. Also ich bin halt wie der Büßer durch Wimbeck und durch diese ganzen wunderschönen Städte ja eigentlich gelaufen in Morrowind. Und irgendwann habe ich mir dann von meinem ersten Zivildienst gehalten und einen Rechner gekauft. Und dann konnte ich endlich aufrechten Hauptes durch Morrowind gehen.
Also das war dann, dass die NPCs auch Gesichter hatten, ja. Und,
ja, genau. Ich war völlig erstaunt. Ja, vorher kannte ich halt nur das Landvolk sozusagen, dem ich in die Augen geschaut habe. Das Stadtvolk war eine Stufe über mir. Aber dann konnte ich es wirklich so spielen, wie es gedacht war. Und ich war bei Morrowind so weggeblasen von dem, wovon damals alle weggeblasen waren, nämlich vom Wasser. Ja, also diese Wassereffekte damals, diese Shader-Effekte mit diesen Kringeln, wenn es geregnet hat, was ich in Balmora auf dieser Brücke gestanden bin und einfach nur, wenn es gewittert hat, zugeguckt habe, wie da die Regentropfen runtergefallen sind. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es einfach so toll war.
Ja, du hast mir meinen Einstieg komplett versaut, weil ich wollte natürlich auch gerade über das Wasser in Morrowind schwärmen. Ja, bei mir war es Morrowind auch das erste, das ich gespielt habe. Daggerfall, das war zu früh für mich. Und Morrowind habe ich tatsächlich auch nicht so gespielt, wie man eigentlich an Elder Scrolls spielen sollte, sondern da war ich so, ich habe da mal reingeguckt, habe da mal ein paar Quests gemacht und so, bin da mal durchgelaufen, aber ich habe nie so richtig diese ganze Story verstanden und so, da war ich wahrscheinlich auch noch zu jung, noch zu abgelenkt von anderen Sachen und deswegen eigentlich dieses tolle Spiel ein bisschen für mich versaut, aber was ich gemacht habe, auf jeden Fall einfach immer gehüpft durch die Spielwelt, weil ja, das hat mir ja schnell den Level abgegeben.
Ja klar, Acrobatics.
Ja, Acrobatics ist der beste Skill in Elder Scrolls, den man überhaupt haben kann.
Super. Und Athletics.
Ja? Genau, ja.
Weil das ist ja der alte Morrowind-Trick, ist ja die Attribute, die du steigern kannst bei Levelaufstiegen, hängen ja davon ab, welche Skills du vorher gesteigert hast. Ne? Und dann immer schön Athletics, es gibt Speed und Acrobatics, es gibt Strength, ja, die gesteigert.
Dann die Taste drückt, ich weiß nicht mehr, welches ist, aber die für fortwährende
Bewegung.
Ja, Auto-Walk.
Richtig.
Und dann halt immer nur die Leertaste ab und zu drücken, die Maus ein bisschen bewegen und so bist du nach einer Weile so overpowered in Morrowind.
Aber was man dann auch am Ende machen konnte, ja, wenn man das auf 100 hatte, konntest du von diesen Pilzbäumen einfach nur noch auf den Wipfeln rüberspringen und du warst einfach de facto Spider-Man.
Ja,
und du brauchtest keine Netze, um dich vorzuwegen. Du konntest es. Und da dachte ich mir, das ist einfach eine komplett realistische Repräsentation, wie es im echten Leben ist. Wenn du da wirklich athletisch gut bist, dann kann man das bestimmt auch, ja. Wie David Bell, der Erfinder von Parkour, ja, der kann das auch. Bei mir war es auch Morrowind und ich fand das erst voll blöd, weil ich kam von Gothic. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Gothic hat mich verwöhnt. Ja? Weil da gab es voll vertonte Dialoge und da gab es diese, gerade in Gothic 2, da gab es diese Welt, die man so unmittelbar verstanden hat, die sehr eingänglich sofort kommuniziert hat, was sie ist. Du fängst ja da auch in einem sehr kleinen Scope an und die Welt wird größer und du bekommst auch am Anfang direkt gesagt, was du machen sollst. Bei Morrowind, ich habe das Konzept erst nicht verstanden, weil du startest da und dann bist du in diesem Dorf, in diesem Seydanen, wo man da anfängt. Mhm. Und dann sagen die Leute in nicht vertonten Textwüsten dir, was du machen sollst. Und du musst so die Links quasi anklicken innerhalb der Dialoge, um halt die Buzzwords zu benutzen, um neue Dialoge anzufangen. Und ich habe dann so grob gecheckt, okay, ich muss nach Balmora. Und dann bist du eben rausgelaufen aus der Stadt. Und dachtest du so, ah ja, okay, jetzt kämpfe ich mal. Ich habe jetzt genug gelabert. Hast ja dann irgendwie ein Schwert genommen und angefangen, auf diese kleinen Krabben draufzuhauen. Und du hast aber nicht getroffen. Das Spiel hat sich ja gesteuert wie ein Shooter. Und ich dachte mir natürlich aus meiner Intuition, das muss doch jetzt, also warum treffe ich denn da nicht? Ich hau doch da drauf, ja. Aber das war halt damals noch über die Stats geregelt. Und deine Trefferwahrscheinlichkeit war über Stats geregelt. Das heißt, es konnte einfach sein, dass du durchschlägst.
Stimmt.
Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht gecheckt, was da gerade passiert.
Stell dir gerade vor, wie wir drei uns in Morrowind treffen. Der eine guckt nur auf den Boden, der andere hüpft die ganze Zeit und der dritte haut in der Luft rum.
Verzweifelt an so einer elenden Krabbe, ja? Ich hab's überhaupt nicht verstanden, hab's direkt wieder runtergeworfen, dachte, was für ein blödes Spiel, warum rasten die Leute so aus? Und dann habe ich es ein, zwei Jahre später habe ich es dann gespielt und seitdem bin ich so verliebt in die Elder Scrolls wie in kaum eine Serie. Also ich habe Morrowind mit Add-ons so intensiv durchgespielt und diese Welt so in mich aufgesogen und bin dann von da an zu Oblivion, wo ich damals auch die GameStar hatte ja, hatte Oblivion und Gothic 3 so ein bisschen parallel, glaube ich sogar. Irgendwie so war das, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren diese beiden Spiele in meinem Kopf die Konkurrenten. Du denkst, wenn du den Markt kennst, natürlich waren es keine Konkurrenten, aber im Kampf um mein Fantasy-Herz waren es Konkurrenten. Und ich habe dann Oblivion den Vorzug gelassen und das habe ich nicht bereut. Dann habe ich das viel gespielt und dann bin ich zurück zu Daggerfall und habe damit auch, wie man das halt mit so Retro-Spielen kann, viel Spaß gehabt. Und dann irgendwann Skyrim, das ist ja dann auch ganz nett gewesen, dieses Skyrim. Ja, und das war's eigentlich. Also, ich bin seitdem total auf Elder Scrolls hängen geblieben. Habe aber tatsächlich, ich glaube, Morrowind, Oblivion und Skyrim nie ohne Mods gespielt. Da kommen wir später noch zu, aber ich habe die nie in der Vanilla-Version gespielt. Sondern immer auch so mit, bei Morrowind waren das nur so optische Dinger, dass man mehr Gesichter hat und ein bisschen das Ganze optisch ein bisschen hübscher ist.
Bei den anderen Interface, weil.
Ja, bei Interface, aber bei Oblivion natürlich auch die Balance, weil das hatte ja durchaus seine Level-Scaling-Probleme. Ja.
Ich hatte ja die größte Morrowind-Mod, die ich mir damals runtergeladen habe, war 5 MB groß. Ja, 5 MB, was irgendwie 2 Stunden gedauert hat mit dem Schrottmodem meiner Eltern. Und es war ein Weihnachtsdorf für Morrowind, weil ja damals schon Leute irgendwie einen Inhalt nachgeliefert haben. Das war halt einfach so eine Schneeinsel mit irgendwie dem Weihnachtsmann. Ich fand es dann völlig blöd und albern so im Nachhinein, weil ich mir dachte, es passt nicht. Aber gut, ja, das nur kurz zur Mod. Was ich bei Elder Scrolls eigentlich bis heute selbst nicht verstehe, muss ich gestehen, ist, was mich eigentlich an diesem Universum fasziniert. Weil am Anfang mochte ich das überhaupt nicht, weil ich grundsätzlich so Fantasy-Welten nicht mag, in denen es so Tiervölker gibt. Das mag jetzt rassistisch sein, aber so Katzenmenschen, diese Khajiit und die Argonia, diese Lizardmenschen und so, das kann da gerne drin sein, aber das sind für mich keine spielbaren Völker. Ich spiele sowas einfach nicht gerne. Ich habe gerne menschliche und menschenähnliche Charaktere. Okay, ich spiele dann selber immer den Dunkelelfen, weil ich den einfach cool fand dann in Morrowind. Aber irgendwie habe ich halt immer gedacht, das ist albern. Das fand ich an EverQuest auch beispielsweise immer albern am Online-Rollenspiel, dass es da so komische Völker drin gibt. Aber andererseits stürzt mich bei Elder Scrolls jetzt auch gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, du hast da einfach ein Problem. Du solltest da mal Hilfe suchen. Deine Einstellung, das ist...
Fühlst du dich als Khajiit jetzt angegriffen?
Ich fühle mich da jetzt schon ein bisschen angegriffen.
Du spielst und, das, oder was?
Nein, ja, ich habe das auch mal gespielt, aber gemounced quasi. mich stört das jetzt nicht. Die bei diesen Argonien, da gebe ich dir recht, die sind echt ein bisschen weird. Ja. Und was mich... bei Morrowind auch überrascht eigentlich, dass es war ja so ein komplett komisches Setting eigentlich. Es war ja rund um den Vulkan, ja, du hast diese Dunkelelfen, die überhaupt nicht in dieses typische Fantasy-Setting eigentlich drin, wo du denkst, Oblivion ist ja eigentlich so dieses typische Fantasy-Setting, ja, mit Burgen und allem möglichen. Und da hast du diese komischen Wanzen, die als Transportwesen über dem Erdboden...
Schlickschreiter.
Die Schlickschreiter, ja. Und das ist so abgefahren eigentlich und mich hat es selbst überrascht, dass das Teil dann auch ein Erfolg wurde tatsächlich, weil so auch im Rückblick weiß man ja immer so, der Markt bevorzugt das, was er kennt, ne? Und bei dem ist es halt so, das ist so abgehoben und out there, aber hat sich super verkauft.
Ich fand es gerade deshalb total, total cool. Ich habe das, glaube ich, in anderen Podcasts auch schon mal gesagt, diese Fantasy von Morrowind, die ist so wunderbar kreativ, ja. Das ist so normalerweise sind nur JRPGs in diesem Setting so verrückt, weil du auf der einen Seite diese fast schon, ja, wie so mongolische Steppenvölker, diese Aschländer da hattest, die dann in diesen Steppen, in diesen Aschesteppen gelebt haben, im Schatten dieses Vulkans, der irgendwann mal ausgebrochen ist. Und Asche war sowieso deswegen so ein vorherrschendes Ding in dieser Welt. Und dann hattest du aber auch die Legion, die wie die römische Legion funktionierte, aber in einem Kaiserreich, das ja eigentlich eher mittelalterlich geprägt war in dieser Lore von The Elder Scrolls. Die sahen aber da aus wie Römer und du hattest dann aber auch diesen Götterkult da vor Ort, diesen Dreifachkult da mit Vivek und Almalexia und Sotasil. Weiß ich natürlich alles noch.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen.
Also du hattest im Prinzip lebendige Götter, die da lokal verehrt wurden. Auf der anderen Seite aber auch diese Divine Neuen Götter, die eben die Imperialen verehren. Und dann hast du aber noch die Daedra, diese komischen Dämonen, die halt anders als die in Anführungszeichen richtigen Götter auch geantwortet haben, wenn du was von ihnen wolltest. Das ist halt dann natürlich meistens nach hinten losgegangen, gerade bei Sheogorath. Und da war so viel zusammengeworfen. Es gab ja auch so viele verschiedene Fraktionen, ja, die da ineinander gegriffen haben. Und dann kam eben mit den Add-ons ja auch noch diese nordische Kultur dazu, ja, mit Werwölfen, und wo du dir ein eigenes Dorf dann gegründet hast. Und eine Handelsgilde, ja, so ein so einer Handelskompanie, wie man es eigentlich aus einem Kolonialsetting kommt, die kam da noch dazu. Und du warst dann ja auch in der Hauptstadt von dem Festland von Morrowind. Also so ein verrückt zusammengeworfenes Ding. Und ich finde, das war unheimlich kreativ. Da hat mich ein Oblivion, war dann im Vergleich eher langweilig an der Front, weil es da so konventionell war. Ja,
ich bin ja auch voll dabei dir, aber mich hat es einfach nur überrascht. Und auch gerade...
Dass es ein Erfolg war, auf jeden Fall, das hat mich auch überrascht.
Dann auch zum Beispiel diese Architektur in Morrowind ist ja auch ganz eigenartig. Ne? Du hast doch teilweise diese artigen Pyramiden in den Städten.
Ja, und so Chitinformationen, dieses Schlickstreiter-Motiv, genau. Dass sie ganz oft so mit riesigen Kreaturpanzern arbeiten.
Das sieht so abgefahren, das alles.
Ich finde es total cool.
Ja, es ist wirklich cool, aber ja.
Aber es war vielleicht, also ich glaube, es war halt damals auch der Technologiesprung einfach, weil einerseits, da gab es ja dann die Xbox, wo dann alle irgendwie plötzlich gesehen haben, wie cool so eine Konsole sein kann und was man da für coole Rollenspiele auch drauf spielen kann, die vorher keine PS2 hatten und also auch keine japanischen Final Fantasies und so, also weil coole Rollenspiele auf Konsole gibt es ja schon immer, aber zumindest hast du da halt dann irgendwie dieses 3D, es sah halt so geil aus, ja, du hast es dann eben auch das Wasser angeguckt und gesagt, ey, selbst wenn dieses Setting weird ist und selbst wenn auch viele Leute dieses Elder Scrolls-Universum ja noch gar nicht kannten, weil Arena war, also der allererste Teil, war nicht so der Oberhammer, ja, also war auch nicht so groß bekannt, glaube ich, damals einfach. Das ging auch an mir komplett vorbei. Daggerfall war halt buggy ohne Ende, ja, wo Leute dann nur Screenshots angeschaut haben und gesagt haben, Moment mal, das Pferd ist aber irgendwie nicht ganz die richtige Perspektive, wenn ich drauf sitze und die Leute stehen irgendwie wie Bäume im Wind, so nach hinten leicht und so, also hat so viele Probleme. Und dann kommt aber ein Spiel wie Morrowind und sieht technisch top modern aus und ist auch spielbar. Es hat zwar trotzdem seine 1000 Glitches, wie jedes Elder Scrolls, wie jedes Bethesda-Spiel, wie auch jedes Bethesda Fallout sie hat, ja, und die auch ein bisschen so zur Faszination beitragen, aber vielleicht reden wir da noch drüber. Aber denkst halt, okay, geil, das ist halt ein Rollenspiel der neuen Generation.
Ja, es war ja auch eigentlich das GTA 3 der Rollenspiele, ne?
Ja,
das war
ja
diese 3D-Open World, war ja eigentlich der Prototyp fast schon, ne, wenn du das so willst. Und das hat man ja auch nicht gekannt, dass du dich wirklich in Dreidimensionalität durch diese ganze Welt bewegen kannst. Und dann sind da auch noch coole Quests versteckt, da sind Leute, die dich ansprechen, kannst machen, was du willst. Du wirst ja wirklich in die Freiheit entlassen. Es ist ja dieses typische Elder Scrolls-Motiv inzwischen. Und das hat die Leute, glaube ich, auch einfach begeistert, dass das kannte man einfach nicht. Da muss man sich überlegen, wie die Spiele halt vorher waren. Da war halt sowas wie, Gothic war natürlich auch dann wieder so ein Open World, aber du hattest dann immer schon sehr ein enges Korsett, sag ich mal. Und da war es einfach so, ja, mach doch dein eigenes Ding. Und das dann halt in der technischen Ausfertigung, die halt nicht überragend war, aber für den damaligen Zeitpunkt definitiv die oberen 100 so. Ja.
Aber Micha, was du auch gesagt hast, also ich finde es tatsächlich eine spannende Frage, warum einen das Setting ganz generell reizt, weil ich habe es ja auch in der Anmod gesagt, es spielt ja mit sehr vielen High-Fantasy-Tropes und es ist jetzt nicht so ein düsterer Gegenentwurf wie in The Witcher 3 oder so. Und was mich so fasziniert hat an dieser Welt damals war, wie ausgearbeitet die war.
Ja.
Das ist was ich der Elder Scrolls, ich finde das so faszinierend, ich habe dann Daggerfall mir tatsächlich von meinen Freunden damals, da gab es das noch nicht kostenlos, ja, habe ich mir das schenken lassen mit der Originalverpackung und also mit dem Karton und wo dann auch das Handbuch drin war. Und in diesem Handbuch stand halt eben schon so viel drin, was dann in Morrowind, also die Städtenamen und die Triumviratsgötter, Tribunalsgötter, Entschuldigung, sind ja nicht drei Männer, ja, das Tribunalsgötter, und das stand da alles schon drin, das war alles schon ausgearbeitet und du konntest eben auch in Morrowind diese ganzen Bücher und die Dialoge und ich hatte immer das Gefühl, das ist eine tatsächlich gewachsene Fantasy-Welt. Und das natürlich bieten andere Fantasy-Szenarien das auch. Ja, ich meine, Baldur's Gate hat ja sein Dungeons and Dragons, nicht nur Regelwerk, sondern auch die Forgotten Realms Lore dahinter. Aber davon hat man eben beim tatsächlichen Spielen von Baldur's Gate links und rechts nicht so viel mitbekommen. Bei diesem offenen Morrowind wurdest du ja die ganze Zeit beworfen damit, mit den Büchern und den ganzen Geschichten nebenbei. Und sowas wie die Daedra war ja in Morrowind gar nicht so ein vorherrschendes Thema. Das wurde ja erst in Oblivion richtig, richtig groß, wo du auch in diese Daedra-Welten dann abgetaucht bist. Aber trotzdem war das alles schon da. Und du konntest das finden, wenn du gesucht hast. Und es hat dir das alles hergegeben. Und ich fand das so, so faszinierend, da einzutauchen. Auch bei den Dunkelelfen, wie ausgearbeitet diese Kultur war mit diesen verschiedenen Adelshäusern. Und du wusstest, okay, du bist ja dieser wiedergeborene Nereva. Und dieser Nereva hat da früher dann bei dieser riesigen Entscheidungsschlacht gekämpft, wo sie dann an diesem roten Berg da irgendwie war so ein bisschen wie Herr der Ringe, haben sie dann entscheidenden Sieg dann errungen. Und jeder, der irgendwie in der Welt irgendwas verfolgt hat, geht zurück auf irgendwas von dieser Lore dahinter. Ja, selbst die Vampire kamen in Morrowind vor und hatten verschiedene Vampirhäuser. Ich dachte mir, was geht denn ab? Wie viele Gilden kann man denn in einem Spiel haben mit ausgearbeiteter Lore, dass das alles noch in sich zusammengreift und nicht so ein komplett chaotisches Tohubabohu von allen Sachen ist. Und das hat mich immer so fasziniert. Das fasziniert mich seitdem auch in Skyrim und so weiter, wie unheimlich lebendig sich diese Welt anfühlt und wie sehr ich halt deshalb darin abtauchen kann, selbst wenn die eigentlichen Plots gar nicht so spannend sind. Mhm. Ja, oder gar nicht so revolutionär geschrieben zumindest.
Zumindest die Hauptplots nicht. Ja. Also ich finde auch immer bei Daggerfall war es ja ein bisschen was anderes, wo du dann auch noch ein paar Endsequenzen triggern konntest, je nachdem, wie du dich entschieden hast. Aber so die, was Elder Scrolls für mich auszeichnet, sind auf die Nebenplots. Und ich meine, gerade die Dark Brotherhood-Story in Oblivion ist halt, ich glaube, die kann man spoilern inzwischen, wo du halt am Ende rausfindest, dass du eigentlich nur missbraucht wurdest von einem Verschwörer in der Dark Brotherhood, um alle Mitglieder dieser Meuchelmörder-Gilde auszuschalten, alle anderen, und du wusstest es aber nicht, du denkst, es sind ganz normale Mordziele deiner Gilde. Also das ist schon genial, dass du überhaupt nur reinkommst, wenn du irgendwie einen Unschuldigen umbringst und dann kommt da jemand, du hast Talent beim Morden bewiesen, mach doch hier in unserem Mörderclub mit. Also wie großartig ist das? Auch die ganzen Werwolf- und Vampir-Sachen. Ich erinnere mich so gut an die, als ich zum ersten Mal zum Vampir geworden bin in Morrowind und überhaupt nicht wusste, was es ist. Ja, also ich wusste ja nicht, dass es das im Spiel drin ist. Und dann auf einmal hat mein Charakter diese Krankheit, Vampirismus, oder ich glaube, es hieß sogar anders am Anfang. Mhm. Und ich denke mir so, was ist das? Hoffentlich geht das wieder weg. Ich lege mich mal ins Bett und irgendwann bist du halt dann Vampir und kannst aber bei Tag nicht mehr rausgehen, darfst du noch nachts rausgehen, musst irgendwie Leute aussaugen, kommst dann auch zu diesen Vampir-Clans, in denen es dann auch noch so eine komische Teenie-Geschichte gibt mit irgendwie jugendlichen Vampiren, die sich von ihren Familien irgendwie nicht unterdrücken lassen wollen und gelangweilt sind von diesem Vampirleben. Wie großartig ist das? Ja, ist eine quasi noch eine Sitcom in dem Vampir-Ding. Und es steckt einfach so viel drin, was man erleben kann und so viel an schönen Geschichten und schönen Details, die halt Bethesda da eingebaut hat. Allein schon am Anfang von Morrowind, wenn du aus diesem Seydanen rauskommst und der Typ fällt vom Himmel. Und ist halt irgendwie, ja, mir ist das noch so präsent, weil ich einfach dann da stand und dachte, wo kam der jetzt her? Weil ich nicht nach oben geguckt habe, weil ich musste da unten schauen. Und erst später, als ich es dann nochmal auf meinem neuen Rechner gespielt habe, habe ich gemerkt, der fällt vom Himmel. Ja. Und er hat ja dann auch eine Schriftrolle dabei, in der irgendwie steht, dass er einen Levitationszauber ausprobiert hat und dass es ganz sicher klappt diesmal.
Das Geile ist, ich habe letztens gelesen, man kann ihn sogar retten, wenn man den Zauber hat verlangsamen oder was und dann halt weiß, okay, jetzt kommt er gleich und dann kannst du ihn sogar retten, dann sagt er sogar noch was. Super. Obwohl es halt wahrscheinlich 2% aller Spieler schaffen werden.
Ja, es will eigentlich ausprobieren. Aber auch in Daggerfall steckt schon erstaunlich viel drin. Ich habe damals mir so ein Tool runtergeladen, wo man so ein bisschen in den Code reinschauen konnte, also nicht in den Quellcode selbst, aber so in das, was da ursprünglich drinsteckt. Und die hatten unfassbar viele Dinge reingebaut. Also es gab irgendwie ein paar Dutzend politische Fraktionen in diesem Spiel und sie hatten für alle Fraktionen eigentlich Variablen eingebaut, dass du dich mit denen gut oder schlecht stellen kannst. Mhm. Weil es ja natürlich diese Daggerfall-Welt, das weiß man ja mittlerweile, die ist ja so unfassbar gigantisch, ist ja einfach eine der größten Open Worlds überhaupt. Und sie hatten da so viel drin, was man alles hätte noch ausbauen können. Und es gibt ja sogar Projekte, die versuchen, das so ein bisschen wieder zu restaurieren. Es gibt einige Daggerfall-Restaurationsprojekte. Eins davon, XL Engine heißt das, habe ich über Jahre verfolgt. Ich glaube, mittlerweile ist es eingestampft worden. Da hat sich leider nie viel getan. Aber das konnte dann natürlich, da ist wenig fertig geworden, weil der technische Zustand von Daggerfall, du hast es schon gesagt, schwierig war. Aber auch da war eben schon unheimlich viel angelegt. Ja. Und selbst die Spin-Offs, ja. Selbst die Spin-Offs. Wie cool ist bitte die Idee, in diesem Redguard einfach ein Piraten Abenteuer zu machen, ja, was dann auf Strauss McKay spielt, also innerhalb der Spielwelt von Daggerfall, aber halt auf einer sehr, sehr kleinen Insel, ich glaube auch im zweiten Zeitalter, also deutlich hinter Morrowind und Daggerfall, also vorher, und du bist einfach da so ein lovable Rogue, weißt du, so ein Han Solo-Typ, der dann in dieser Welt da sein Glück sucht, und das ist alles auf einmal Action-Adventure, und es gibt ganz viele NPCs und so. Also es ist alles ein bisschen mehr cartoony-filmreif, ist kein tolles Spiel gewesen, aber ich fand den Ansatz so toll, dass sie gesagt haben, wir wollen die Welt nutzen, um wirklich auch verschiedene Medien oder verschiedene Genres auszuprobieren und da drin rumzuexperimentieren. Weil da muss man einfach sagen, Open Worlds unterscheiden sich darin, welchen Rahmen sie haben. Es gibt Open Worlds, die werden durch einen Main-Plot, werden verschiedene Teile miteinander verbunden, also wird diese Welt dahinter, die Lore miteinander verbunden. Und es gibt eben ein Spiel wie irgendwie Skyrim oder Oblivion oder Morrowind, wo es eher die Welt selbst ist. Das ist ja das verbindende Ding. Bei jetzt Elder Scrolls 6 sind ja nicht alle so, boah, ich will unbedingt wissen, wie es mit dem Dragonborn weitergeht, oder ich will unbedingt ein Skyrim 2 oder ich will unbedingt diesen Plot da weiter haben, sondern die Leute wollen einen neuen Kontinent haben. Sie wollen jetzt die Kontinente, oder nicht Kontinent, aber die Ländereien, die es noch nicht gab. Sie wollen jetzt nach Walenwald oder nach irgendwie auch meinetwegen zurück in die Daggerfall-Länder oder nach Elsweyr oder so. Da wollen sie halt hin. Und das ist immer der Rahmen gewesen von The Elder Scrolls, die Welt selbst, nicht der Plot, nicht einzelne Figuren, nicht wiederkehrende nicht unbedingt wiederkehrende Handlungen, sondern die Welt. Das fand ich war ein tolles Konzept. Bei einem Fallout ist es ja ganz ähnlich. Ja. Mhm.
Ich finde, man sieht das auch ganz gut daran, wie das eigentlich entstanden ist, wenn man sich Arena anguckt. Weil Arena sollte ja ursprünglich der erste Elder Scrolls-Teil eigentlich ein Spiel sein, wo du mit einer Gladiatorentruppe, also bist irgendwie der Anführer und hast aber noch andere Kollegen, von Stadt zu Stadt ziehst, um dort in der Arena zu kämpfen gegen irgendwie einen örtlichen Champion. Und irgendwann ist dann halt bist du von Weltruhm und kannst dann in der Hauptstadt gegen den Oberchampion antreten. Aber das Spiel hätte halt nur in diesen Arenen gespielt. Dann haben sie sich überlegt, okay, wir könnten ja noch ein paar Nebenquests einbauen. Haben sie halt Nebenquests eingebaut in den Arenen. Ja, das hat gepasst, aber irgendwie wäre es doch cool, wenn man aus den Arenen nach rausgehen könnte, in die Städte. Dann haben sie angefangen, Städte um die Arenen rumzubauen, um da irgendwie Nebenquests anzusiedeln. Und halt irgendwie da noch Rollenspielelemente eingebaut, Charakterwerte und so. Und dann haben sie sich gedacht, ja, aber es wäre doch cool, wenn diese Städte auch ein Umland hätten. Dann haben sie halt angefangen, irgendwie ein Umland dann irgendwie hinzukriegen. Und dann angefangen mit irgendwie auch zufallsgenerierten natürlich Elementen um diese Städte rum, wie es dann in Daggerfall auch war. Großteil der Welt halt irgendwie mehr oder weniger halt zufallsgeneriert ja. Und damit recht gleich aussehend. Aber trotzdem, sie wollten halt mehr. Und dann, wie cool wäre es denn, wenn es in diesem Umland von diesen Städten auch noch Dungeons gäbe? Dann haben sie angefangen, noch Dungeons noch irgendwie zu entwerfen. Und so ist halt aus dieser Keimzelle Gladiatoren-Arena hat diese Welt gewachsen. Ja? Und um dem Spieler einfach mehr Freiraum und Freiheit zu geben, dort Abenteuer zu erleben.
Ja, ich finde, die Entwickler sind eigentlich selbst dieser Sehnsucht erlegen, die ja die Spieler auch immer wieder zu Elder Scrolls hinbringt. Was ist hinter dem Horizont? Ja, was genau. Ist denn dieser Turm? Was ist denn da? Ja? Und wie du sagst, ja, die haben selbst gemerkt, ey, das wäre eigentlich viel cooler, wenn wir da jetzt rausgehen können aus dieser Arena. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass quasi die selbst eigentlich gemerkt haben, da steckt noch so viel drin. Und wie gesagt, das war ja quasi die Erschaffung der Open World. Und also, es gab es vorher nicht in dem Sinne. Also teilweise natürlich mit anderen Rollenspielen, aber das einfach quasi selbst gemerkt haben, hier ist was ein ganz neues Konzept und das wird sich... wird jeden ansprechen tatsächlich.
Ja, ich finde, das sind wir echt so beim Punkt. Diese spielerische Freiheit, das war das, was mich am Anfang so abgeschreckt hat, dass anders als bei einem Gothic du nicht so stringent gesagt bekommen hast, das ist jetzt der Plot, du bist der und der Hauptcharakter und sonst irgendwas, sondern dass das Spiel dich eigentlich einlädt, dich komplett zu verlieren auf dem Weg zum Horizont. Was du auch eben gesagt hast mit dieser Vampirgeschichte, das ist halt eine typische Elder Scrolls-Geschichte. Ja. Du wirst plötzlich krank und auf einmal bist du in Vampirgilden drin und bist so weit weg von dem Mainplot. Ja. Also so weit weg, dass du wahrscheinlich vielleicht auf diesem Playthrough gar nicht mehr zurückfindest zu diesem Mainplot, weil du dich da drin eben so sehr verlierst. Und es gibt ja dann auch Mods, die beispielsweise dir einen alternativen Start in der Welt ermöglichen, wo du dann als Kaufmann anfangen kannst oder als normaler Söldner oder so. Und ich habe die auch gerne gespielt, weil ich tatsächlich in diesen Welten gerne meine eigene Rolle dann irgendwann eingenommen habe, weil die Welt das hergegeben hat. Und das, finde ich, ist dann schon anders als in einem Baldur's Gate oder sonst irgendwas, wo es auch viele Nebenquests gab, aber du schon immer so eine lineare Geschichte verfolgt hast. Also würde ich dir zustimmen, Peter, das ist halt was, wo plötzlich alles auf eine Art und Weise aufgebrochen wurde, in eben auch dieser neuen technischen Brillanz, ja, in der man sich so toll verlieren konnte. Ja.
Ich glaube, das ist eine ähnliche Nummer wie mit Mount & Blade, wo die Leute ja auch in diese Welt kommen und dann ihr eigenes Ding machen. Und du kannst wirklich Elder Scrolls hunderte Stunden spielen, ohne dass die Hauptquest überhaupt fortschreitet, ohne jetzt in Skyrim den bösen Drachen jemals zu erledigen. Und es ist eigentlich tatsächlich, deswegen glaube ich, sind auch diese Hauptstories immer nicht so toll, weil die Entwickler selber wissen, die Leute schreiben eh ihre eigenen Geschichten und das sind die geilsten. Egal, was wir da machen, da können wir noch so viele Millionen in Zwischensequenzen reinbuttern und tollen Skript und so. Manche sehen das vielleicht gar nicht, ja, vielleicht kommen die gar nicht so weit. Die schießen halt mit dem Bogen auf irgendwelche Rehe die ganze Zeit oder sammeln Kräuter und so. Und das ist halt, ich glaube, da kann man die natürlich Vorwürfe machen, Bethesda, und sagen, hier, warum macht ihr das denn nicht mal anders? Aber ich glaube, die wissen sehr genau, wie ihre Zielgruppe inzwischen ist und deswegen ist es so, wie es ist.
Wobei ich ein Stück weit eine Lanze brechen muss für die Main Stories von The Elder Scrolls. Ich finde, die sind teilweise zu schlecht bewertet. Also ich fand bei Skyrim fand ich tatsächlich, hatte den schlechtesten Mainplot. Also ich fand diese Dragonborn-Geschichte, ich persönlich jetzt relativ uninspiriert und auch das Finale war nicht besonders toll. Nee. Und da gab es selbst für Elder Scrolls-Verhältnisse wenig interessante Überraschungen. Aber allein bei einem Oblivion, der Start, ich fand das schon ziemlich cool, dass sie den Uriel Septim, der ja eigentlich so die einzige verbindende Figur war durch die einzelnen Teile, muss man einfach mal sagen, der alte Kaiser, dass sie den dann direkt am Anfang umgebracht haben. und du plötzlich gar nicht mehr wusstest, wo geht denn diese Welt jetzt hin? Und das war ja eigentlich auch das Thema da. Das ist das Ende des dritten Zeitalters und du beginnst ein neues viertes Zeitalter, das dann mit einem Zeitsprung in Skyrim fortgesetzt wird. Und auch in Morrowind, wir haben das, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast angesprochen, da fand ich eben auch die Idee super, dass du zwar der Auserwählte bist am Ende, aber du musst da erstmal reinkommen. Du musst erstmal derjenige sein, der in diese Rolle reinwächst und du musst so ein bisschen dein eigenes Schicksal drehen und tricksen und so bestimmte Dinge machen, damit das die Prophezeiung auch auf dich zutrifft, weil eigentlich bist du gar nicht der Auserwählte. Du hast nur so ein paar ganz gute Geburtsanlagen, die dazu führen, dass du das vielleicht werden könntest. Mhm. Aber dann irgendwann, wenn du es dann auch bist, dann hast du das Gefühl, du hast auch wirklich was dafür getan. Wohingegen andere Fantasy-Geschichten, die einfach sagen, ja, du bist halt der Dragonborn, ja, du kannst halt diesen Drachenschrei und ja, damit bist du jetzt eigentlich der Macker. Und
alles, du hast eigentlich nicht selbst dafür was getan.
Alles, was du jetzt machst, und genau, du hast dafür eigentlich auch gar nichts gemacht bisher. Du bist halt eben von deinem eigenen Schafott weggelaufen, weil dir ein Drache geholfen hat, den du jetzt umbringen gehst. Aber abseits davon war das halt sehr langweilig bei dem Morrowind. Das hat, finde ich, aus einer Spielerführungsperspektive war es sehr cool, wenn du diesen Weg verfolgt hast, dass es dich durch alle Fraktionen und durch alle Bereiche der Spielwelt durchgeführt hat und auch auf eine interessante Art und Weise damit hat interagieren lassen, weil du ja dadurch, dass du dieser Nerevar geworden bist, hast du es dir ja mit der Tribunalreligion komplett verschissen, weil die waren ja eigentlich diejenigen, die damals mit ihm gekämpft haben und die sollten dich eigentlich unterstützen, aber weil die so eine sehr, strikte, totalitäre Religion da aufgezogen haben mit diesen Ordinatoren, die da in dieser Vollmontur da rumliefen und so, fanden die das überhaupt nicht mehr cool. Und du bist auch tatsächlich, wenn du in dieser Fraktion damals drin warst, in der Tribunalfraktion, bist du rausgeflogen. Die haben dich einfach eiskalt rausgeworfen, wenn du zu weit in der Mainstory, weil die gesagt haben, du willst Nerevarin sein, du bist quasi unser wiedergeborener Jesus. Ja, come again, ja, du fliegst jetzt schön raus. Und wenn du die Rüstung getragen hast von denen, haben sie dich auch angegriffen, weil sie dachten, der ist doch... Du kannst doch nicht einfach hier unsere Rüstungen anziehen, ja, wo ich bei einem The Witcher 1 einfach alles klauen kann, wie ich halt Bock habe. Jagen die mich in Morrowind allein, wenn ich diese Rüstung trage. Also auch das fand ich halt sehr cool. Die Plots, da gab es jetzt wenige krasse Wendepunkte und in sehr vielen traditionellen Kategorien sind diese Main-Stories eher unspektakulär. Mhm. Aber ich finde trotzdem, es steckten Ideen drin, die interessant waren und die ich auch noch sehr hoch schätze.
Ja, vielleicht ist auch, ist mir gerade so der Gedanke gekommen, Elder Scrolls ist dann halt viel quasi darüber, was der Spieler macht oder quasi diese, dass du selbst, wie sagt man denn, dass du halt nicht einfach, ach genau, dass nicht die Ereignisse quasi dir passieren in dem Sinne, sondern dass du immer, wie bei Morrowind, quasi selbst was tun musst, um da reinzukommen und um deine eigene, wie gesagt, deine eigene Geschichte schreibst. Mhm. Und das könnte eventuell dann ein Unterschied sein zu anderen Spielen, wo du halt sagst, okay, jetzt kommt die Zwischensequenz, jetzt ist das so und so und du hast aber bei Elder Scrolls, ist ja dein Werdegang ist ja eigentlich das Wichtige. Nicht das Ziel, sondern wirklich diese Reise und was du da siehst, was du machst, welche Leute du umbringst, naja, das nicht, aber welche Quests du machst, welche Fraktionen du angehörst. Also es ist sehr darauf zugeschnitten, quasi die aktive Rolle des Spielers und nicht du erlebst diese Story einfach nur, sondern du machst dir deine eigene Story. Und du siehst ja auch Quests, wir haben bestimmt Quests, jeder von uns hat Quests gemacht, die der andere noch nie, von denen er nie gehört hat oder die er nie gesehen hat. Das ist schon ziemlich einzigartig, glaube ich. Gerade in Spielen, wo wir ja drauf gepolt sind, eigentlich die 100% und zu maximieren alles und alles zu sehen und so. Und das geht bei Elder Scrolls fast gar nicht.
Aber das ist halt, wenn wir schon bei Shootern drüber sprechen, dass es Player Expression gibt, wenn man links oder rechts laufen kann oder sich in Halo in den Buggy setzen und dann halt irgendwie links oder rechts fahren, dann ist halt die Elder Scrolls Player Expression hoch 180. Ja, weil du kannst halt tun, was du willst und du schreibst deine Geschichte selbst dadurch, wohin du gehst. Ja, ob ich jetzt irgendwie, auch bei einem Oblivion, bei einem Morrowind schon, ob ich sage, okay, das habe ich damals gemacht, ich erkunde erstmal die Küste. Ja, bin erstmal so an der Küste entlang geschneckelt. Oder ich gehe jetzt erstmal in die Berge und guck mal, was da so rumkreischt, nämlich diese scheiß Vögel, die dich ständig angreifen. Das, was mich echt aufgeregt hat.
Klippenläufer.
Genau. Oder, hießen sie so? Ja, okay, genau, irgendwie so. Ja, oh Gott, den Namen habe ich verdrängt. Schrecklich. Oder ob du halt erstmal zur Legion gehst und ein bisschen für Ordnung zu sorgen da in diesem wilden Land. Oder ob du erstmal in den Tempel gehst und da fragst, was so Sache ist. Oder ob du tatsächlich deinen Auftrag erfüllst und dieses Schreiben abgibst, aber der Zollbehörde oder was auch immer das am Anfang ist. Also du hast halt einfach, wie in einem GTA ja auch, diese Freiheit zu tun, also nicht alles, was du möchtest, so weit ist es, so flexibel ist es nicht, aber so viel oder auf jeden Fall eine Menge zu tun. Und das Charaktersystem greift ja da auch noch rein, weil du ja einfach auch nicht in eine vorgegebene Rolle und Klasse gezwängt wirst, sondern du machst halt auch das, worauf du Bock hast und wirst dann halt in dem besser. Und wenn es halt rumhüpfen ist in Morrowind, dann mach doch das. Also gut, das hat wahrscheinlich kein Mensch freiwillig gemacht, weil er so cool fand, sondern weil es einfach der easieste Weg war zu leveln. Aber dieses dich selbst als unbeschriebenes Blatt in diese Welt zu werfen und dann auch zu sagen, wie du dieses Blatt vollschreibst, ist dir überlassen. Und wenn du keinen Bock hast auf die Hauptstory, dann lass sie doch bleiben. das macht es für mich so toll.
Ja, ich kann das nur doppelt und dreifach unterstreichen. Und ich will hier nochmal Hand aufs Herz sagen, ich finde dieses Rollenspielsystem, dieses Auflevel-System von The Elder Scrolls ist nach wie vor mein absolutes Lieblingssystem. Ja. Das ist, du entwickelst dich, indem du Dinge tust. Damals dachte ich mir, das beendet für mich für alle Zeiten den Bedarf nach Experience Points. Und das ist auch tatsächlich bis heute so. Ich finde das einfach so viel cooler, wenn du den Bogen benutzen willst und dann einfach besser wirst. Ich fand das so cool und deswegen, auch das habe ich wahrscheinlich schon irgendwo im Podcast erwähnt, weil das eine wiederkehrende Meinung ist, aber ich fand es so schade, dass sie das immer weiter, also die Anzahl an Fähigkeiten immer weiter runtergeschraubt haben mit jedem neuen Elder Scrolls. Ja, in einem Daggerfall, wo man auch die ganzen Sprachen lernen konnte von den Viechern. Ja gut, ein Daggerfall war jetzt auch spielmechanisch nicht. Also es war nicht so komplex, wie es gerne gewesen wäre. aber in The Morrowind hattest du noch unheimlich viel Freiheiten mit Speer. Du konntest dich auf Speere spezialisieren, leichte, mittlere und schwere Rüstung. Es gab so viele Waffen, es gab so viele verschiedene Zauberschulen. Selbst Verzauberung war noch ein eigener Skill. Und diese ganzen verschiedenen Magieschulen, die man separat voneinander leveln konnte, das haben sie tatsächlich noch beibehalten, aber ein bisschen abgespeckt. Ja. Und dann in Oblivion war es schon sehr viel weniger. Und in Skyrim haben sie ja mit den Perks das alles sehr viel... Ja, ich will nicht sagen...
Mainstreamiger.
Ich wollte jetzt moderner sagen, aber ja, Mainstreamiger gemacht. Ja. Fand ich nicht so gut. Das ist dann nur noch irgendwie, ich glaube ja irgendwie nur noch Klinge oder so. Und also sie haben die sehr viele Waffen zusammengefasst.
Ja, One-Handed. Es gab noch einhändige Waffen noch.
Ja, genau. Klasse. Und wenn du dann irgendwie dein Dolch leveln musstest, das war dann ein spezieller Perk, wo man dann im Stealth-Ding am Ende dafür sorgen konnte, dass halt der Dolchschaden so stackt, dass du mit einem Schleichangriff mit dem Dolch halt sehr stark bist. Und mir hat das nicht gefallen. Ich fand es in Morrowind immer noch am besten, weil man da einfach... das, was du gerade eben beschrieben hast, Micha, einfach am besten machen konnte. Diese völlige freie Entfaltung, auch im Charaktersystem, die mich nicht künstlich bindet durch verschiedene Klassen und sagt, du bist jetzt aber ein Bade, also musst du jetzt mit deiner Laute rumlaufen und Lieder singen und sehr viel Alkohol trinken.
Das klingt super.
Das machen wir ja schon im echten Leben. Ja.
Aber ich fand es lustig, gerade bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass Arena tatsächlich noch XP gegeben hat. Ja, und dass sie es erst bei Daggerfall dann geändert haben. Also es ist schon spannend, dass dann auch die Entwickler erst das quasi selbst rausfinden mussten, was jetzt das perfekte System ist.
Ja, aber mögen sie für die Elder Scrolls 6 der Versuchung widerstehen, das zu tun, was sie halt dann auch bei Fallout 4 gemacht haben, nämlich dieses System weiter vereinfachen. Weil Fallout 4 hat ja dann auch die Fähigkeiten zusammengelegt mit den Perks in so ein verschmolzenes System, was irgendwie auch nicht mehr so rollenspielig ist wie früher, weil es einfach weniger Variablen gibt und weniger Werte und weniger, was da ineinander spielt. Und auch die Charakterwerte sind halt einfach nur Kategorien, die neue Skills freischalten und nichts mehr, was irgendwelche Rechnungen und Formeln beeinflusst. Also wehe, sie gehen bei The Elder Scrolls 6, wann es auch immer dann kommen mag, hin und sagen, ja, das können wir noch weiter vereinfachen. Da gibt es jetzt halt nur noch Waffe, Rüstung und Schleichen als Skills. Ja, Magie, genau, Magie allgemein. Und dann kann man es vielleicht noch in 5 Unterkategorien unterteilen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, das würde eine Kernfaszination von The Elder Scrolls einfach rauslöffeln.
Ich glaube, das ordnen ja viele Fans den Konsolen zu tatsächlich, dass sie das immer mehr vereinfacht haben. Also Morrowind war ja dann schon Xbox, aber Oblivion hat es ja besonders hart eigentlich erwischt mit den ganzen, einfach von der technischen Phase her, dass es auf der Xbox 360 dann gelaufen ist und so weiter. Und auch mit dem Interface. Das ist für mich bei Elder Scrolls ganz furchtbar. Also und da ist das sind wirklich konsolige Interface. Ich bin eigentlich nicht so einer, der sagt, ja, PC-Konsole, diesen Kampf dagegen will ich eigentlich nicht befeuern, aber das sind einfach konsolige Interface. Und deshalb war dann auch, wie gesagt, ab Oblivion immer die Mod dabei, dass ein gescheites Inventar, dass die Beschreibungen gut sind und so weiter und so fort.
Ja, hallo, die Übersetzung bei Oblivion
schon alleine. Schwötre de Lebenswüchte.
Das ist so super. Mann,
der Gangster-Artikel, der hat mich damals so beglückt. Da gab es ja auch extra einen Kasten, glaube ich, dazu. Das war also wundervoll, wundervoll. Ich habe es dann auch nie mit dieser Übersetzung gespielt. Ich weiß gar nicht, war das dann ein offizieller Patch, der das gefixt hat, oder war das eine Mod?
Es gab auch einen offiziellen Patch.
Okay, bei mir verschwimmt das alles ineinander, weil es so viele gute Mods für diese Spiele gibt. Ja.
Es ist ja bis heute geistert ja diese These, dieses Gerücht durchs Internet, dass Daggerfall wurde ja damals auch nicht übersetzt. Und scheinbar lag es daran, dass der Übersetzer gesehen hat, wie viel Text es war und schreiend davongelaufen ist, weil sogar auf der Packung steht, es sei komplett übersetzt. Aber das Spiel war halt Englisch, wenn du es dann installiert hast. Und ja, das war die Spekulation.
Ich finde auch bei Morrowind, das war ja noch ein Spiel, das dann deutlich später in Deutschland rauskam, einfach weil die nur Zeit brauchten, um diese wahnsinnigen Textmassen zu übersetzen.
Ja.
Irre. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt, weil heutzutage alles wenn es übersetzt wird, dann auch gleichzeitig erscheint.
Aber auf Morrowind mussten die Fans ja sowieso ewig warten. Es war doch eins von diesen Legends-Spielen, wo die Entschuldigung mit drin lag, dass man so lang für Morrowind gebraucht hat oder beziehungsweise das quasi als so ein Brückenspiel ist, als ein Battlespire, glaube ich. Ich glaube, sowas. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, die verlinken wir mit Sicherheit über die Spin-Offs und da gibt es einige ganz kuriose Geschichten, die generell die Release-Geschichte der Elder Scrolls-Spiele ist ein wundervolles Ding. zum Beispiel gibt es da ja auch eher dunkle Flecken, wie zum Beispiel die DLC-Politik von The Elder Scrolls Oblivion. Ja? Ich habe damals Oblivion gekauft und direkt gab es bei Saturn oder was so ein anderes Paket hier mit Knights of the Nine. Und dachte, da haben die schon ein Add-on rausgebracht. Ja? War halt auch völlig uninformiert. Haben wir das dann mit nach Hause genommen und aufgemacht. Und dachte, was ist das denn? Ja, was ist denn da drin? Also, okay, da ist jetzt so eine kleine Storyline. Okay, es gibt dann noch so eine Pferderüstung und Merunes Dagger, was ist das denn? Hä, aber sind das jetzt Mods oder wie funktioniert das? Und ich hatte damals noch nicht verstanden, was das Konzept DLC ist. Ich wurde einfach, ich habe da hinter Berg gelebt. Das war so eine Zeit, wo ich nicht so viel im Internet unterwegs war. Und erst mit der Zeit habe ich dann begriffen, dass das sehr viele kleine DLCs waren, die dann da zusammengepackt wurden und auch sehr viele kleine enttäuschende DLCs waren, die gar nicht so toll waren. Ich meine, dieses Knights of the Nine-Ding war ganz cool, das war eine ganz schöne Story, aber dann kam ja später dieses Shivering Isles, das richtige Add-on. Aber bis heute ist die Pferderüstung von Oblivion der Inbegriff der DLC-Jokes.
Ja.
Ja. Muss man auch mal schaffen.
Ja, zu Recht. Ne? It just works, Todd Howard, it just works.
Wie war das denn damals du warst ja damals in der GameStar-Redaktion. Wie wurde das denn so aufgenommen bei euch?
Wir haben uns kaputt gelacht.
Ja?
Weil der Christian Schmidt war ja damals verantwortlich quasi für Oblivion oder hat das unter seine Fittiche genommen. Und dann haben wir halt gesehen, wie er da mit diesem vergoldeten Pferd rumgelaufen ist. Und wir fanden es halt einfach witzig, aber gleichzeitig natürlich, weißt du, es ist halt, wir sehen die Anfänge der digitalen Distribution, also es war jetzt nicht das erste Spiel, was irgendwie digitale Zusatzinhalte rausgebracht hat. Total Annihilation hat es schon 1997 gemacht mit neuen Einheiten, die musstest du noch nicht bezahlen. Aber das ist natürlich ein Trend, der sich gerade abzeichnet und da eröffnet und während den Anfängen ja so ein bisschen, und es hat ja dann auch jeder dagegen angeschrieben und dagegen angeschrien und dagegen angevideot. Ja. Aber ja, das war eine Zeit vieler Umwälzungen damals, unruhige Zeiten in der GameStar-Redaktion. Nein, wir haben auch gelacht. Also es war tatsächlich, das vergisst man auch nicht.
Aber zumindest die Elder Scrolls hat es ja dann doch wieder einigermaßen hinbekommen, weil bei Skyrim blieb ja dieser Fuck-up aus. Also da gab es ja diesen Housing-DLC, der so ein bisschen so ein kleiner DLC war, aber der hat auch nicht viel gekostet. Also der war, finde ich, relativ unspektakulär. Mhm. Da hatten sie ja mit Dawnguard, glaube ich, hieß es, dieses
Vampirjäger-Add-on.
Das aber dann ja auch ein richtiges Add-on war. Also das habe ich schon sehr gern gespielt. Also zumindest da blieb das von der Pferderüstung dann doch ein Einzelfall.
Das zweite Skyrim-Add-on ist halt richtig super. Mir ist der Name entfallen, aber ihr wisst alle, was ich meine.
Kann.
Ja, wo man den Drachen fliegen kann. Genau. Ja. Und auch eine schöne neue Welt, neue Insel eröffnet, schön zum Hinreisen, auch nochmal mit einem eigenen Grafikset. Also das haben sie ja richtig super gemacht. Für mich ist aber wirklich der Höhepunkt von Elder Scrolls ist eigentlich Shivering Isles. Das Add-on für Oblivion, weil du halt dann direkt da mit dem Feogorath zu tun hast, mit dieser daedrischen Gottheit, Dämon des Wahnsinns. Und jeder Satz, den er sagt, ist witzig. Also wirklich, wenn es dann halt irgendwie, egal was du machst, sagt er, oh, du hast Quatsch gemacht, wie toll, ich mag das, du Spinner. Und dann auch diesen Krieg zwischen den Daedra und, also, es zeigt halt einfach nochmal, was man aus diesem Setting auch rausholen kann, auch gerade wenn du halt in diese daedrischen Gottheiten oder überhaupt in diesen ganzen Religionszirkel da reingehst, wie viele Geschichten da noch drin stecken und halt, was man da alles inszenieren kann und dass sie eigentlich auch viel besseres Storytelling können, als sie in den Hauptspielen auch immer zeigen. Bei Fallout hast du es auch gesehen. Fallout 4, Hauptstory, schmeiß weg. Ja, also auch die Entscheidungen in der Hauptquest, nochmal. Ja. Und dann machen sie Verhaber, was ein fantastisches Add-on ist mit Fraktionen, bei denen du nicht weißt, für wen du eigentlich oder zu wem du halten sollst, weil alle irgendwie so Licht und Schatten haben und bei dem du auch Entscheidungen treffen musst, die über die man wirklich mal nachdenkt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei Elder Scrolls oder bei Bethesda-Spielen im Allgemeinen. Und sie können es eigentlich, aber scheinbar ist ihnen halt bei den Hauptspielen die Welt an sich wichtiger. Und was mir da auch immer ewig in Erinnerung bleiben wird, ist, ich habe Skyrim getestet für die GameStar und ich habe in diesen Testen einen Kasten eingebaut mit Kuriositäten, die man in Skyrim finden kann. Und ein paar davon hatte ich selber gefunden und ein paar habe ich aus diesem irrsinnig dicken Lösungsbuch mir einfach zusammengesucht. Also ich habe das halt von vorne bis hinten komplett durchgelesen, um halt Sachen rauszupicken. Und was da alles drin ist. Ja, also wirklich auch so eigentlich völlig unsinnige Sachen, wie dass Bauern Kühe in die Lager von Riesen bringen als Opfergabe. Bemalte Kühe. Ich habe das dann selber in der Spielwelt nachgeschaut, weil ich nicht geglaubt habe, dass es sowas... Wer macht sowas? Ja? Es ist nicht notwendig für irgendeine Quest. Die meisten Spieler kriegen es nicht mit. Mhm. Ja? Aber irgendjemand muss sich ja hingesetzt haben. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht über Kleinigkeiten, die so die spielentscheidend sein können oder die einem Spiel sehr viel helfen können. Irgendjemand muss sich hingesetzt haben und gesagt, okay, wir haben diese Riesen drin. Was machen wir jetzt damit? Ja, die haben ihre Lager da auf der Karte. Irgendwann, wir können irgendwas Cooles machen. Ja, lass doch Bauern Kühe dahin treiben, um sie zu opfern. Also fantastisch. Oder dass du irgendwie mit Kindern Verstecken spielen kannst, dass Stadtwachen auf deine Ausrüstung reagieren. Dass irgendwie, also es steckt halt so viel drin an wunderschönen kleinen Details. Und wenn du welche aus dem Spiel heraus entdeckst, freust du dich einfach immer. Und das, finde ich, ist auch was, das Elder Scrolls so wahnsinnig auszeichnet.
Ja, aber da ist auch wieder für mich die Parallele zu GTA tatsächlich. Wenn du gerade GTA 5, wenn du da überlegst, was die beim Verkehr zum Beispiel, wie die, dass die da Unfälle bauen, dann schimpfen sie sich und oder die, ich glaube, die drehen sogar an ihrem Rückspiegel oder irgend solche Geschichten halt, ja. Und das ist für mich dann noch so ein, weil das kenne ich nämlich auch nicht aus so vielen Spielen, aber da sind so eine ähnliche Detaildichte einfach mit, wo sich irgendeiner hinsetzt und zwei Wochen an so einer Animation wahrscheinlich arbeitet. Ich frage mich dann auch, was dann eigentlich Todd Howard sagt, wenn der an seinem Schreibtisch vorbeikommt und sagt so, na, ja, arbeitest immer noch an den Kühen, ja, hättest du mal die Bugs fixen können, aber na gut.
Ja, aber deswegen dauern die Spiele halt auch einfach immer so lang. Wahrscheinlich sind die nach 2 Jahren fertig und dann kommen die Details, ja. Die bemalte Kuh, oh, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ja. Gib ihm noch 3 Jahre, es passt schon. Also, dass dieses tatsächlich, man fühlt halt oft in den Welten so rudimentär dann Charakterdesign ist oder Charakterzeichnung und Hauptstory, wie viel Liebe dann in solchen Details wieder drin steckt. Mhm. Und das ist halt auch wirklich bei Skyrim mehr noch, als ich es irgendwie in einem Morrowind oder in einem Oblivion gemerkt habe. Also, das können sie einfach. So Worldbuilding an sich, das können sie.
Ja, gleichzeitig ist halt auch, wenn wir jetzt von den Details sprechen, aber auch von den die größeren Dimensionen, da sind sie ja eigentlich auch. Gibt es eigentlich keinen, der das besser macht, gerade dieses, was ich gesagt habe, hinter dem Horizont liegt. Es zieht dich ja hinter den Horizont wirklich, weil du halt immer siehst, da ist irgendwas. Und hier, du hast mir letztens erzählt, dass die Bäume in Skyrim, was war das, dass die so gemacht sind, dass man nach den Himmel guckt?
Ja, das ist halt eine psychologische Sache. Spitz zulaufende Bäume und Berge lenken deinen Blick nach oben. Mhm. Und dadurch, dass es halt in Skyrim relativ viele Freiräume gibt, bist du halt immer versucht, aufzuschauen. Außer ich in Morrowind. Ich habe das. Ja, nein, du bist immer versucht aufzuschauen und zu gucken, was liegt in der Ferne? Ja. Was gibt es hier noch? Und wie gesagt, diese spitz zulaufenden Pfeile, die nach oben zeigen, im Prinzip Bäume und Berge, das hilft dir halt dabei. Mhm. Während, wenn du halt irgendwie in einem geschlossenen Wald unterwegs wärst oder so, dann willst du halt da vielleicht auch gar nicht raus, ja, und denkst dir, oh, dieser Wald ist ja so kuschelig, dann bleibe ich doch mal hier und guck mir den genauer an. Und so zieht es dich in die Ferne. Und ich glaube, das ist auch einer der. Also es ist maßgeblich für die Faszination auch gerade von einem Skyrim und diesen Nerv, den Skyrim halt getroffen hat, dieses dich in die Weite zu ziehen, dich in diese Welt halt wirklich reinzuziehen. Ja, du stehst dann irgendwie unten da in oder beziehungsweise am Anfang bist du ja oben in diesem Dorf, aber stehst dann auch in Weißlauf da auf der Ebene und guckst dann halt rundrum diese Berge, rundrum diese Weite, rundrum dieses, ich kann da überall hin. Mein Gott, ich kann selbst auf die dummen Berge hoch.
Und dann greife ich einen Drache an.
Ja, genau. Nee, meistens ist es ja so, wenn ich einen Drache angreife, auf diese Random Encounters halt in der Spielwelt, dann rumpelt es erstmal und denkst, was ist denn jetzt passiert? Und dann guckst du halt irgendwo auf dem Dach, dann sitzt halt ein Drache drauf und frittiert gerade eine Wache oder so.
Das hat mich an Skyrim wirklich so begeistert. Diese Überraschung, dass du halt einfach, du machst irgendwas, gehst zu einer Quest oder so und plötzlich kommt da dieser Drache oder plötzlich kommt da so ein Riese und da gab es ja noch diesen Bug, der dich in die Kilometer, bevor er dann so. Also dieses einfach, dass du nie bei manchen Spielen, bei so einem Assassin's Creed oder so, da spielst du das so 5 Stunden und dann weißt du, was dich erwartet. Ja? Da hast du alle Quest-Typen einmal gehabt. Du weißt, was in der Welt möglich ist und was nicht. Ja? Da wird dich nichts in dem Sinne überraschen, außer jetzt in der Mission oder so. Und bei einem Skyrim ist dann halt immer so, da kann alles möglich passieren. Ja? Da können, genauso wie bei Fallout, können irgendwelche Banditen kommen und die kämpfen aber gerade gegen ein paar andere Leute und dann kommt in Fallout zum Beispiel ein Supermutant, der mit einer Nuke schießt auf dich. Also das alles so ein Chaos, so ein koordiniertes Chaos ist. Und das ist bei Elder Scrolls genauso wie bei Fallout das, was mich halt immer wieder da reinzieht, bei aller Kritik, die auch berechtigt ist teilweise.
Und ich will halt einfach Dinge erforschen. Ja, also klasse, ganz im Prinzip ganz rudimentär oder ganz einfache Aussage, aber was mich in Morrowind halt schon wahnsinnig fasziniert hat, sind diese Dwemer-Ruinen, diese Zwergen-Ruinen oder beziehungsweise diese unterirdischen Elfen, dieses ausgestorbene Volk, die halt nur noch Roboter und Dampfmaschinen zurückgelassen haben. Und ich habe es schon mal gesagt, ich habe halt eh so ein Fable für Ruinen und irgendwie Archäologie und Sachen auszugraben. Und man lernt aber ja über die nichts. Ja, es gibt ja im Spiel, also außer am Ende, ja, kaum Hintergrundinfos, wer die waren, was sie gemacht haben, wohin sie verschwunden sind, weiß man bis heute nicht, in keinem Spiel jemals thematisiert worden. Aber ich finde es halt so toll, durch diese Ruinen zu schleichen und einfach zu hoffen, dass ich irgendwas finde. Und sei es irgendwie halt eine coole Waffe dann am Ende oder auch mal eine Information, was mit denen passiert sein könnte. Und auch das ist so ein bisschen meine heimliche Hoffnung für ein neues Elder Scrolls, ist ja auch so ein bisschen Zeitreise, ne? Dass man vielleicht mal zurückkommt und die noch in Aktion erleben kann und die noch irgendwie am Leben so vorfindet und weiß dann, was mit denen passiert ist und ja. Oder erfährt.
Ja, das wäre so toll. Das haben wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt, aber dieser Moment, wenn du in Skyrim in dieses Erdloch reinkommst und plötzlich in deren unterirdischer Welt bist mit diesen fluoreszierenden Pilzen und so weiter, also einfach eine Welt unter der Welt entdeckst. Ich hab einfach damals nichts mehr ausgehalten. Ich dachte, das hat mich so eiskalt erwischt, dass das existiert und wie weitläufig das ist. Der absolute Wahnsinn. Und muss man auch einfach sagen, da haben sie, also die Elder Scrolls Welt, die vermischt einfach sehr, sehr viele Dinge, wie jetzt auch zum Beispiel die Vampire. Und an der Front haben sie eben so ein bisschen so ein Steampunk-System, diese dampfbetriebenen Maschinen. Und deswegen weißt du auch überhaupt nicht, was da unterirdisch auf dich erwartet. Plötzlich haben sie deine ganzen Erwartungen an das, was in dieser Magiewelt ist, aufgebrochen und du hast keine Ahnung, was da unten passieren kann und welche Kreaturen da. Das ist ein bisschen dieser Tiefsee-Effekt, ja. Man kennt die ganze Welt, aber die Tiefsee ist so faszinierend, weil man gar keine Ahnung hat, was da unten rumschwimmt. Du siehst nur ab und zu, was da oben rausgefischt wird, ja, und es gibt natürlich auch Dokumentationen, aber du siehst ja Wahnsinn, was es für Tiere gibt auf der Welt. Und diesen Effekt, finde ich, hatte ich, als ich da in diese Dwemer-Untergrundwelt abgetaucht bin. Also ich finde das, ach, das ist einfach so eine begeisternd komplexe Welt. Und was ich noch sagen wollte, weil wir eben von Bäumen gesprochen haben, ich will da Oblivion auch nicht seinen Ruhm absprechen, weil wenn man da die richtigen Mods reingeladen hat, wie unfassbar schön die Panoramen waren von einem Oblivion. Wenn du da über dieses Grasland bei, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Anvil irgendwas, also bei der westlichsten Stadt, wenn man da über diese Grasebenen gegangen ist und die Natur war da und dann ist irgendwie Sonnenuntergang, ich konnte mich da einfach unheimlich drin verlieren. Und du hattest ja, der Trick bei Oblivion war ja, dass du an den Grenzen von Cyrodiil immer schon so die Landschaften gesehen hast von den Ländern, die da angrenzen. Also oben in Bruma hast du eben diesen Skyrim-Flair gehabt und dann gab es eben auch die Sümpfe, wo du diesen Marschland-Flair gehabt hast und das fand ich war ein cooles System. Und immer wenn ich an Morrowind, an Oblivion denke, denke ich eben an daran, dass ich also was ich da alles verwirklichen konnte. Zum Beispiel, ich spiele in Rollenspielen immer gerne Rollen und wollte dann unbedingt mal einen Alchemisten spielen und gucken, wie weit ich so mit dieser Naturspielweise komme. Und das Spiel gibt das einfach her. Du kannst halt die ganze Zeit als Kräutersammler irgendwelche abartigen Tränke zusammenbrauen und da auch richtig gut drin werden. Und du kannst eben auch die Monturen so zurechtlegen. Du brauchst ja keine schwere Rüstung, um in diesem Spiel zu überleben. Level-Scaling sei Dank, ja. sondern du kannst einfach dir eine Kutte überstreifen und findest da auch deinen eigenen Weg. Und das wollte ich noch einwerfen von wegen Player Expression. Ich fand das Spektrum an Fantasien, das man da verwirklichen oder die man da verwirklichen kann. Auch in Skyrim galt das noch, obwohl das Rollenspielsystem runtergespeckt war. Und deswegen ist es eben auch für mich so ein cooles Spiel, obwohl es eigentlich von den Mechaniken simpel war. Das war auch da noch ungebrochen. Ich habe in Skyrim so viele, wir haben in der Stealth-Folge drüber gesprochen, dass ich da diese Mörderin gespielt habe und einfach irgendwie Patrouillen überfallen habe. Und auch das war ein völlig valider Weg. Ein völlig valider Weg, weil diese Ruinen ja natürlich auch für jemanden, der gar kein Held ist, Beute hergeben. Ja? Dann gehst du halt als Mörder da vorbei, denkst du, ich habe Hunger, dann überfalle ich mal die Räuber da und bring die halt alle um. Und das ergibt deine eigene Geschichte. Und ach, das verbinde ich einfach immer mit The Elder Scrolls. Aber, und da will ich noch am Ende drüber sprechen, kurioserweise habe ich nie groß The Elder Scrolls online gespielt. Obwohl das Spiel ja eigentlich auch all das bietet. Aber irgendwie hat mich dieser MMO-RPG-Aspekt nie so mitgerissen. Ich habe es mal angefangen und auch das Morrowind-Add-on angefangen. Ich hatte da mal einen Livestream gemacht mit Julius damals noch. Und das war auch alles cool, weil man wieder in diese Welt eintaucht und du siehst dieselben Orte. Und sie haben da ja sogar die Vorfahren umgesetzt von den Leuten, die später in Morrowind rumlaufen. Was ich toll finde, was halt wieder so typisch der Bethesda-Vibe ist, dass sie das mitgedacht haben. Ja? Dass das alles, dass in Zedernähen einfach dieselben Familien noch leben, wie eben in Morrowind, das ein paar Jahrhunderte später spielt. War alles toll. Aber trotzdem hat mich diese Welt nicht mehr so gefangen wie halt ein Skyrim, also wie die richtigen Elder Scrolls-Spiele. Und ich kann euch gar nicht so gezielt sagen, woran es liegt. Vielleicht war es wirklich einfach, dass ich durch das MMO-Gameplay das ein bisschen indirekter angefühlt hat und ein bisschen mehr wie eine andere Art Rollenspiel, was Elder Scrolls nie für mich war.
Mhm. Ja, es ist ja eigentlich schon absurd, zu sagen, eine Serie, worum es geht, dass du deine eigene Geschichte schreibst und das dann mit tausenden Leuten teilen musst, die alle auch ihre eigene Geschichte haben. Für mich hat das sich nie immer so richtig, der Sinn von Elder Scrolls Online hat sich mir nie so erschlossen. Also ich verstehe, wenn man mit Freunden irgendwie das erleben will, aber dass wenn da jeder der Auserwählte ist oder jeder sein Ding macht, das passt irgendwie nicht. Und dann glaube ich einfach, es ist ja halt auch nicht von Bethesda, es ist ja nicht von Bethesda Game Studios, sondern von ZeniMax Online. Ja, ja. Die machen natürlich einen schönen Job, aber sind halt kein Bethesda Game Studios.
Und es ist halt statischer. Also ich finde, so ein Online-Rollenspiel hat halt immer sehr statische Elemente. Dein Questgeber steht da hinten. Geh hin, ja, und hol von ihm diese Quest. Da gibt er eine Rüstung, ja, eine bessere Rüstung, als du sie momentan hast. Und startet eine weitere Questreihe, in der du als nächstes ein Schwert bekommst. Ja, also ganz so krass ist es natürlich in Elder Scrolls Online nicht. Das gibt sich auch Mühe, irgendwie ein bisschen Story zu erzählen. Aber trotzdem, du hast mehr das Gefühl, Systemik abzuarbeiten, finde ich, in einem Online-Rollenspiel, als du es in einem Solo-RPG hast, wie eben in einem Skyrim. Ja, da habe ich fühle mich da nicht gelenkt durch Spielsysteme. In Skyrim, auch in dem Oblivion oder Morrowind nicht. Ich bin derjenige, der ein Spielsystem sagt, worauf ich Bock habe. Also das ist vielleicht, finde ich, so ein bisschen, mich macht Elder Scrolls Online jetzt auch persönlich nicht so sehr an, nicht weil ich Online-Rollenspiele nicht mag, habe lange genug World of Warcraft gespielt, um Himmels Willen, ja, bin froh, dass ich es nicht mehr mache, also was Zeitersparnis anlangt, nicht, dass ich World of Warcraft nicht mögen würde, ich liebe die Warcraft-Welt immer noch, aber einfach dieses, ich will gerne in einer Welt ungelenkt unterwegs sein und selbst bestimmen, wohin ich gehe und selbst erkunden dürfen. Und dieses Gefühl habe ich in Online-Rollenspielen kaum. Weil ich bin dann doch eher, also es geht dann doch eher alles einfacher und besser und schneller, wenn ich halt meine Quests abarbeite.
Ja, danke World of Warcraft. Ne? Das hat es ja das alles versaut ein bisschen.
Wobei ich schon, ich hege schon das Interesse, die Elder Scrolls Online irgendwann mal ausführlich zu spielen. Aber es gibt halt so ein paar Dinge, die mich da rausreißen. Zum einen, was mich atmosphärisch immer rausreißt, ist, wenn da ganz viele andere Leute rumlaufen, ganz viele andere Helden. Das ist, geht in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Peter. Bei Morrowind auch, bei dem Add-on Morrowind, ist man am Anfang, erkundet man so Ruine und da laufen halt ganz viele andere Spieler rum. Ich dachte mir, was denn das jetzt? Ein Clubtreffen der Helden oder was, wo wir jetzt alle zusammen
waren? Hier hat noch seit 100 Jahren
exakt
war keine
das, exakt
Seele.
Das. Und du,
bis auf die drei Typen.
Und ihr schlagt dann mit 3 Dutzend Leuten, alle kloppen diese Vasen kaputt, um da irgendwie Loot zu sammeln. Ich dachte, das hier ist absolut nicht, ich kann mich absolut null hier drin verlieren. Und was auch noch hinzukommt, Bei einem Online-Rollenspiel habe ich so ein bisschen diesen Min-Maxing-Drang, weil du eben da Klassen spielen musst und es gibt ja auch ein PvP und du bist auf einmal in einer ganz anderen Art Spirale drin, weil du mit Builds arbeitest. Mhm. Du musst dir genau überlegen, welche Skills will ich wählen, worauf will ich mich spezialisieren. Sie haben ja durchaus dieses Learning by Doing Level-Prinzip drin, aber es gibt eben auch reguläres Leveling.
Ja, und du bist halt nicht die Assassine, sondern du bist halt Damage-Dealer dann, ja?
Exakt, ja. Du musst diese Rollen spielen und es gibt ja da auch wieder unendlich viele Guides, wie man das idealerweise macht und wie man von Sekunde 1 an skillen soll, damit es funktioniert. Das haben die normalen Elder Scrolls-Spiele alle nicht. Die kann man einfach so vor sich wegspielen. Und da, gerade dadurch, dass du alle Talente aufleveln kannst, theoretisch. Das einzige hemmende Spielelement, das es in die Richtung gibt, sind eben diese Attributssteigerungen, die danach gerichtet sind, welche Hauptattribute du steigerst. Das war ein System, was ich in Oblivion immer furchtbar doof fand, weil man da ja bestimmte Attribute nehmen muss, die, wenn du die dann levelst, also wenn, beziehungsweise wenn du irgendwie dann Bogen als Major-Skill gewählt hast und dann viel Bogen schießt, dann kannst du besonders viel dein Attribut oder besonders schnell das entsprechende Attribut steigern. Aber ich wollte gerne alles leveln, wie ich gerade Bock habe und mich nicht darauf konzentrieren müssen, diese Main-Sachen. Deswegen habe ich mir schnell eine Mod geholt, die das alles einfach aushebelt und dann war auch Frieden. Mods haben in Elder Scrolls alles gefixt, was mich prinzipiell hätte ärgern können. Zum Beispiel eben auch dieses furchtbare Level-Scaling, wo dann irgendwie du nie das Gefühl hast, dass du wirklich besser wirst als die Gegner, weil abseits von den Ratten alles irgendwie immer so auf deinem Stärkelevel war. Und das war auch was, was man eben sich wegmachen konnte. Und ich finde, an der Stelle muss man echt so ein Shoutout kommunizieren an diese Modding-Communities, die das einfach am Leben erhalten und natürlich mit dem absoluten Gipfel eines Enderal, ja, wo dann die Skyrim-Mods so krass werden, dass sie teilweise mit Skyrim konkurrieren können. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, was die Community da rausgeholt hat. Und wenn Maurice jetzt hier wäre, würde er mir friedlich aufs Bein dafür klopfen, vor Freude, weil er ja auch immer jemand ist, der diesen Modding-Aspekt gerne noch mit reinholen will, weil es einfach so ein integraler Teil ist der Gaming-Kultur für diese Art Spiel. Ein Elder Scrolls ohne Mods ist in der PC-Community nicht denkbar. Und deswegen Es gibt viele Spiele, da sage ich, die würde ich auch mal hier auf der PS4 spielen, da ist mir das eigentlich egal. Assassin's Creed zum Beispiel kann man auf der PS4 gut spielen. Bei The Elder Scrolls, das spiele ich immer auf dem PC. Also ich käme nicht auf die Idee, ein Skyrim auf einer PS3 oder PS4 zu spielen, weil das für mich einfach so dazugehört, mir das modifizieren zu können.
Ja, auch, also ich glaube, auch für Bethesda, wobei sie ja dann immer wieder ihre Bezahlmod-Aussätze hatten zwischendurch, jetzt immer noch mit dem Creators Club, nee, wie heißt es, Creator? Mit dem Club halt, ja, mit Todd Howards Club.
Todd Howards Mod Club. Jeder muss sich so eine Frisur machen.
Todd's Mod Club. Ja, klar, ja. Also, ne, sie versuchen das halt immer in irgendwie, genau, sie versuchen das in Bahnen zu lenken, von denen sie dann selber profitieren können am Ende. Aber ich glaube, Bethesda selbst hat auch verstanden, dass Modding ist halt eine ihrer Kernstärken und einer der Gründe auch dafür, dass sich halt ein Skyrim bis heute immer noch verkauft, in jeder dummen Edition, die sie auf den Markt werfen. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt gemoddet werden kann, aber so diese starke Modding-Community auf dem PC hält einfach das Fanal von Skyrim hoch. Seit inzwischen, jetzt muss ich rechnen, 7 Jahren fast. Ja? Und das ist halt schon Wahnsinn. Und es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt natürlich auch viele merkwürdige Sachen und es gibt viele pornografische Sachen für Skyrim, was lustigerweise eine Subkultur ist, die ich mir selber mal angeschaut habe für einen Report, den wir gemacht haben, halt aus Recherchezwecken. Ja, also, ich habe vor.
Berufliche Gründe.
Ich habe nur ein bisschen reingeschaut. Nee, tatsächlich, wir hatten einen Report über Sex in Spielen und da ging es eben auch um Mods, um entsprechende. Und es gibt ja die berühmte Sims-Mod, mit diese Sims-Sex-Mod, um die ging es da in dem Fall jetzt nicht, aber und halt auch diese ganzen Skyrim-Mods, die es halt dann entsprechenderweise gibt mit irgendwelchen Dungeons und irgendwelchen Ladies drin und so, also absurdeste Sachen. Ja, ach so, okay.
Ja, die meinst du.
Hast du gerade das aufgeschrieben? Oder?
Ja, ja, genau.
Es gibt natürlich auch, ne, es gibt halt alle möglichen Arten von Outfits für alle möglichen Charaktere im Spiel und
ja, was ich kenne, ist, dass es gibt auch so diese Romanzen-Mods mehr oder weniger, oder dass die Leute halt wollen, dass du halt, wenn du in dieser Welt halt schon bist, ja, und dann halt mit Lydia oder wie sie heißt, dann halt auch wirklich eine Beziehung führen kannst und dann, ja, Sex gehört natürlich auch dann dazu, aber klar, das, was du da erzählst, dann nochmal eine Ecke drüber. Okay, werde ich mir auch mal anschauen aus Recherchegründen.
Es gibt alles für alle, ja, also für jeden ist irgendwie was an Mod dabei in dem Spiel, aber tatsächlich, das hält halt Skyrim insbesondere auch einfach noch so jung. Und von den Technik-Mods wollen wir ja nicht erst anfangen. Ich habe irgendwann, bevor die Special Edition rausgekommen ist, mal versucht, also nicht versucht, sondern wirklich halt angefangen, mich in die Technik-Mods dann einzuarbeiten und halt Skyrim mal richtig aufzubrezeln. Weil ich mir dachte, boah, jetzt habe ich einen neuen Rechner, ja, jetzt versuche ich mal wirklich alles rauszuholen, was geht. Und dann mit irgendwie mich in Shader-Einstellungen reingefuchst, Kommandozeilen-Kram, mit dem man diese Mods dann steuert. Im Nexus-Mod-Manager halt ist es wichtig, in welcher Reihenfolge du Mods aktivierst, weil sonst widersprechen sie sich gegenseitig und du hast am Ende nur noch Grafikmatsch. Und es ist einfach so toll, wenn du es dann nach 3 Wochen hingekriegt hast, dass alles funktioniert, wie schön dieses Spiel dann ist. Und wenn du nur irgendwie auf so einer Bergspitze stehst und halt einfach dem Sonnenuntergang zuschaust, also wieder, da sind wir wieder bei den Panoramen, ne? Also ja, Wahnsinn, was da heute sogar noch damit geht, alles.
Jetzt will ich unbedingt ein Remake von Daggerfall haben. Ja, diese Welt einfach nochmal mit modern. Das sollte Elder Scrolls 6 werden. Elder Scrolls 6, Daggerfall.
Vielleicht ist es ja das. Das
Szenario scheint ja in die Richtung zu gehen.
Ja, das, was ich halt so cool fand an dieser Daggerfall-Welt war, dass die mal wirklich plausibel groß war.
Ja, ja.
Weil Open Worlds, selbst auch in GTA 5, sind ja immer nur, also das ist ja maßstabsmäßig, wenn man das echte Los Angeles in einer Open World in dem Spiel umsetzen würde, das wäre wahrscheinlich rotzelangweilig, wenn man immer die gleichen Straßenzüge abfahren würde.
Wir waren gerade auf der E3 und du weißt, wie langweilig Los Angeles ist.
Ja, weil das sind ja Größendimensionen, die man sich da mal geben muss. Und man hat diese Illusion, die Los Santos erweckt, dass es eine richtig große Stadt ist. Im Vergleich zu einer wirklichen Stadt ist es nicht groß. Also dieses komplette South Central, was sie da in Los Santos umsetzen, diese Ghetto-Gebiete, die sind so klein im Vergleich zu den richtigen Gebieten in Los Angeles. Und Daggerfall hat das eben tatsächlich mal so abgebildet, wie eine organische Welt abgebildet ist, nämlich mit ganz viel Nix. Ja. Ich fand das auch so krass, wenn du da zwischen den Dungeons rumgelaufen bist. Das konntest du ja machen, wenn du wolltest. Da ist ja nichts passiert. Das war wie ein Flugsimulator, wenn du irgendwie über See fliegst. Ja. Du denkst dir, ja, das simuliert jetzt die komplette Größe der Welt, aber hier passiert halt jetzt auch nichts. Und so war es in Daggerfall auch.
Ja. War das dann der Ursprung der Idee, diesen Button einzuführen? Dass
der Auto-Walk-Button, ja. Ja, vor allem dann mit Pferd, das ging dann schon irgendwie.
Ja. Ja. Aber das stimmt, 160.000 Quadratkilometer, glaube ich, in Daggerfall. Morrowind hatte dann 24. Also nicht 24.000, sondern 24 Quadratkilometer. Also hast dann auch, deswegen haben sie auch zwischendurch noch Battlespire und Redguard gemacht, weil sie einfach so am Ende waren nach Daggerfall. Das hat sie einfach völlig ausgelaugt.
Ja, und ich meine, Battlespire war mit seiner Open World einfach nur ein Turm.
Ja, das war gar nicht open. Was ja auch eine schöne Idee ist eigentlich.
Ja. Eigentlich ist es eine schöne Idee,
Metapher auch so ein bisschen, dich da mal einzusperren. Ja, wenn du schon so eine Serie hast, die für Freiheit steht, dich mal einzusperren, kann man ja auch mal machen. Es sei, oder man nimmt eine Serie wie Fallout, macht ein Online-Spiel, um dich irgendwie völlig zu trollen in Fallout 76. Aber ja, möglicherweise. Ach ja, ich hätte ja tatsächlich, also je nachdem, ne, die Spekulationen von Elder Scrolls 6 deuten ja eher Richtung halt Hochfels oder Hammerfell, was ja auch schon die Gebiete waren in Daggerfall, also so ein bisschen die bergigeren Küstengebiete, ja, die auch ganz spannend wären, auch als Setting, ne, wenn man in diesem ersten Trailer ja diese Berglandschaft gesehen hat. Ich wollte die Somerset-Inseln, weil diese jetzt ja in ESO umsetzen, aber Somerset hat eine so coole Hintergrundgeschichte, weil das ja die ersten Inseln waren, die irgendwie von diesem Meer besiedelt wurden, von den Elfen, die dann aus ihrem uralten Heimatland kamen und wo es es ist so geil, diese Geschichten halt, die alle da drin stecken, die man ja eigentlich in Elder Scrolls nur erfährt, wenn man Bücher liest. Ja. Ja? Sonst weiß ja kein Mensch irgendwas über dieses Universum, weil man da noch nie war. Aber dass es dort alleine diesen Orden gibt oder diese Geheimgesellschaft, die sich The Beautiful nennt, also die Schönen, und die einfach alles zerstören möchte, was schön und gut ist in dieser Welt. Ja, den Kristallturm der Hochelfen, und das haben sie aber irgendwie nicht hingekriegt. Dann haben sie gesagt, okay, dann schmeißen wir halt Statuen um, und das war ihnen aber nicht genug. Dann haben sie gesagt, okay, dann bringen wir halt Adelige um auf möglichst grausame, brutale Weise, dass es wie ein Kunstwerk ist. Ja. Also alleine schon für die zu arbeiten, wäre sicher witzig in einem Spiel. Und es gibt da halt diesen Psychic Order, diesen Psychic Orden oder wie auch immer der auf Deutsch heißt. Also diese deutschen Begriffe sind mir immer so fremd auf der Zunge in Elder Scrolls. Der ein uralter Magieorden ist, der seine eigene Homebase irgendwie in der Zeit verschieben kann. Weil die sitzen auf dieser Insel, auf Artaeum, und diese Insel kann sich halt durch Raum und Zeit bewegen wohl. Also sie können die halt irgendwie unbegehbar machen für lange Zeitperioden, und sie taucht immer mal wieder auf, dann sind die wieder da und sagen, hey, keiner weiß, was die wollen, ja, keiner weiß, welche Ziele die haben, aber es ist die perfekte Fraktion für ein Rollenspiel, weil sie halt, also die geben natürlich gute Bösewichte her, ja, wenn du halt nicht weißt, welche Pläne sie haben und auf ihrer komischen zeitreisenden Insel, und es würde halt auch in so einem Spiel ermöglichen, unterschiedliche Zeitperioden der Elder Scrolls Timeline zu besuchen. I'm rambling, ja, aber es wäre einfach mein Traumset.
Ey, das wäre so cool, ja, und das, also allein, was du auch angesprochen hast, dieses archäologische Ding, was dich ja auch immer so fasziniert, da steckt da halt so sehr drin, wenn man man muss nur mal diese Wikipedia-Artikel, oder nicht Wikipedia, die Wiki-Artikel durchgehen, von diesen Elfen, also wo die Geschichte herkommt, weil dann der Nerevar war ja dann kein Dunmer, also noch kein Dunkelelf, sondern ein Kimmer, was dann die Vorläuferspezies war, und die hatte aber auch nochmal eine Vorläuferspezies bis eben zu diesem Ursprungspunkt, den du eben beschrieben hast. Also diese Genealogie der Elfen in Elder Scrolls, allein die ist schon so faszinierend und so spannend, und für mich entsteht da immer derselbe Effekt, wie wenn ich halt tatsächlich in richtiger Geschichte mich so verliere und irgendwie über die Römer lese und da immer weiter eintauche in, was es alles für Germanenstämme gab und so. Dass sowas in der fiktiven Welt funktioniert, das ist einfach total cool. Also ich unterschreibe das, ich hätte Bock auf dasselbe Spiel, was du gerade skizziert hast.
Und auch da, ich würde halt auch mal super gerne einfach zu den Bethesda Game Studios gehen und gucken, wie die eigentlich funktionieren und arbeiten, weil da muss es ja 5 Lorekeeper geben, die allen Questschreibern die ganze Zeit über die Schulter schauen und sagen, Moment mal, die Bossmen sind aber jetzt hier nicht, ne? Also das kann ja, es funktioniert nicht, das ist 2 Kilometer weiter in einem anderen Dorf, Junge.
Idiot.
Ja, genau. You're fired.
Das weiß man doch.
Du bist aus dem Todd-Club ausgeschlossen. Ja.
Aber die Bethesda Game Studios ist ja auch ein Wall. Ja? Du kommst da nicht rein. Also natürlich, es sei denn, man hat irgendwie einen Besuch und sie führen ihr Spiel vor, aber man kann da schwer hinter die Kulissen blicken, weil der Einzige, der mit der Presse redet, im normalen Umfeld, ist Todd Howard. Und natürlich Pete Hines, der Marketingchef, aber das ist halt der Marketingchef, ja, der macht halt dann Marketing für irgendein Spiel. Aber Todd Howard ist irgendwie die einzige Spokesperson, nennt man das, die Bethesda Game Studios nach draußen schicken, um mit Menschen zu sprechen, dann aber auch meistens über die neuen Spiele und wenig über das, wie sie hinter den Kulissen arbeiten. Und ich versuche halt jeden GDC-Vortrag, um das Wort auch mal wieder zu erwähnen, das habe ich jetzt lange nicht gemacht, leider, jeden GDC-Vortrag aufzusaugen, indem sie irgendwie erzählen, wie sie ihre verdammten Spiele machen. Weil das finde ich halt auch, bei allem, was wir jetzt angesprochen haben, bei der ganzen Lore, die drinsteckt, bei den ganzen Details, die drinstecken, bei diesem ganzen Worldbuilding, was da stattfindet, finde ich halt auch super spannend, einfach zu gucken, wie da die Abläufe sind, wie die arbeiten. Aber man kommt so schwer ran. Das ist so mein Traumprojekt irgendwann, mal irgendwie den großen Bethesda Game Studios, wir blicken euch in den Kopf, Report zu machen.
Da musst du wohl so Wallraffen, du musst dich da reinschmuggeln als Mitarbeiter.
Oh ja, ja.
Und dann irgendwie dir eine blonde Perücke oder irgendwie hier die Frisur von Todd Howard.
Ja. Hi, I'm Todd.
Na, ich müsste,
Todd Graf.
Ich müsste halt anfangen, irgendwie Skyrim zu modden. Ja, um dann zu sagen, oh, ich bin hoffnungsvoller, aufstrebender Mod-Entwickler, wollt ihr mich nicht einstellen?
Du könntest dieser Falksjahr-Modder sein. Ja, du kannst einfach sagen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, du bist jetzt gewachsen, bist größer.
Ja, hier ist meine neue Mod, Enderal. Ja, die habe ich auch alleine gemacht. Wollt ihr mich nicht einstellen? Aha. Ja, also irgendwie eines Tages müssen wir die irgendwie aufbrechen. Ja, da gehen wir halt mal in voller Mannstärke hin, so die GameStar-Redaktion. Ja. Ja.
Wir wollen rein. Ja. Steht dann vor der Tür.
Genau, aber das finde es einfach faszinierend. Bei allen Schwächen, die Spiele haben, objektiv betrachtet, ist es tatsächlich eines der spannendsten Studios, finde ich.
Ich finde immer noch, sie sind einzigartig. Es gibt keine anderen Spiele, die genau das bieten.
Ja,
deswegen ist selbst so ein Fallout 4, wo ja hagelweise die Kritik kam, wo alle gesagt haben, das gefällt mir nicht, haben natürlich viele auch gut gefunden, aber selbst da ist dann, es gibt einfach keine Alternative, deswegen spielt es trotzdem jeder.
Ich glaube auch, dass die tatsächlich relativ, so wie Rockstar auch, relativ frei machen dürfen, was sie wollen. Also da ist auch, ich meine, Bethesda, das Management wird schon irgendwie, aber da gehört der Todd Howard auch irgendwie mit dazu, wird schon irgendwo sitzen und sagen, ja, wann kommt denn jetzt Elder Scrolls 6 und wann kommt denn jetzt hier das neue Fallout und so, aber ich glaube, bei all dem, was sie in ihre Welten reinstecken und in dieses Environmental Storytelling, also in Dingen, die sie halt irgendwo verstecken, aus denen man sich dann seine eigenen Geschichten zusammenfuchsen kann in der Umgebung, haben sie relativ freie Hand. Und das finde ich aber Rockstar schon so toll, da mal irgendwie Einblicke zu kriegen, was allein deren Philosophien sind, wie sie Open World sehen und weiterentwickeln wollen. Das hat jetzt vor kurzem Gott sei Dank mal geklappt, weshalb wir dann einen schönen Plus-Report hatten, einfach drüber, wie Rockstar die Open World voranbringen will und wie sie da so ihre eigene Rolle sehen und was so die Elemente an ihren Spielen sind, wo sie sagen, da müssen wir weiterkommen. Und auch wie sich das über die Jahre verändert hat bei Dingen, wo man gar nicht hinguckt oft. Also wo Charaktere platziert sind. Hätte nie gemerkt, dass Red Dead Redemption, kleiner Exkurs, das erste Spiel war, in dem Questgeber auch mal außerhalb von Gebäuden stehen. Weil sie sagten, das war für sie etwas, was sie lange wollten, um ihre Welt immersiver und glaubwürdiger zu machen. Aber in GTA 4 waren alle Questgeber innerhalb von Gebäuden.
Stimmt, du bist an den farbigen Punkt gefahren.
Ja, du bist an den Punkt gefahren. Genau. Ja.
Und dann ging die Zwischensequenz
und los. Und so finde ich es halt auch spannend, auch bei Bethesda halt zu fragen, so wie sie die Zukunft sehen. Und Todd Howard hat ja beispielsweise auch schon in einem Interview gesagt, wo wir echt noch besser werden müssen, ist Charakterdesign. Wo wahrscheinlich der Interviewer dann da saß und gesagt hat, ach was, ja, Charakterdesign. Nenne mal einen erinnerungswürdigen Charakter aus einem deiner Spiele, Todd. Ja, also tatsächlich, ja. Also, und da bin ich mal gespannt, ob sie dann auch in Elder Scrolls 6 diesen Schritt halt gehen, ja, und irgendwie auch mehr machen in dieser Hinsicht, auch mehr machen, was Hauptstory angeht. Coole Charaktere, erinnerungswürdige Charaktere. Also, ja, mal schauen. Gibt schon noch Potenzial.
Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein, ich sag mal, ein großer Schritt für die Serie wieder wird, weil genau wie bei Oblivion, das ist ja die neue Konsolengeneration war, Skyrim war dann auch, war ja noch Xbox 360, ne? Waren beide Xbox, okay. Aber 2011, Morrowind war ja auch die Sache, dass einfach wieder so ein, jetzt wird es sehr wahrscheinlich Test 6 wird dann ja für die nächste Konsolengeneration erscheinen und natürlich für den PC, hoffe ich. Aber allein das wird wieder Potenziale freisetzen, um Sachen zu machen. Er hat es ja selbst im Interview, ich habe mir ja letztens interviewt, hat es ja auch gesagt, da gibt es noch viel Luft nach oben, was man noch machen kann, eben gerade bei Technologie und diese Open World noch immersiver umzusetzen. Und da bin ich einfach gespannt drauf, was da der nächste Schritt ist. Weil Fallout 4 war jetzt gerade so ein Skyrim im Ödland und da war nicht so die große Sache dabei. Und mal schauen.
Es wird einfach ein Remake von The Elder Scrolls Arena, aber diesmal mit dem alten Ansatz. Ja. Werden 100 Khajiit in einer Arena und der Kreis drumherum wird immer kleiner.
Geil.
Ja. Und es kann nur einer überleben.
Und man kämpft um die Frau auf dem Arena-Cover. Die
oh Gott, damals, ja, genau.
Ja, oder halt ein Skoma. So eine Skoma-Flasche statt einem Chicken-Dinner.
Ja, so eine, das Skoma-Dinner, ja.
Oder eine Mondzuckerblume, ja.
Winner Skoma-Dinner.
Ja.
Ja. Es gibt noch viele Untiefen, die Elder Scrolls niemals ausloten sollte. Ich glaube, soweit können wir uns hier einigen. Ja. Aber was bei aller Faszination des Universums, aber es gibt auch Dinge, die man niemals machen sollte. Wer weiß, was ihnen noch einfällt. Ich hoffe ja immer noch auf einen Multiplayer, weil so sehr es mich da nervt, auch bei ESO, natürlich bin ich ganz bei euch, wenn da 100 Leute drumherum springen, so zu viert durch so eine Elder Scrolls-Welt zu gehen. Auch das wieder bei Fallout 76 sage ich ja auch, um Gottes Willen keine Internet-People, aber wenn ich mit meinen Leuten da durchgehen kann, um diese Welt zu erkunden und unsere Abenteuer zu erleben, es wäre so toll. Aber dann haben sie halt dieselbe Engine wie seit 2002. Oder, also es ist ja die Gamebryo Engine, die sie natürlich immer weiter ausgebaut haben und immer modernisiert haben. Weil sie, lustigerweise auch, tolle Begründung, weil sie halt mit eine der bestgeeigneten Engines ist, um jedes einzelne Item in dieser Welt zu tracken. Ja, und jeden einzelnen NPC. Und gerade natürlich mit NPC-Tagesabläufen und mit allen Sachen, die du halt überall rausnehmen kannst und in der Welt verstreuen, ist es ja super wichtig, dass die Engine immer weiß, wo was ist, wenn du einen Spielstand lädst. Und das kann die halt einfach gut.
Außer als Shivering Isles rauskam, ja, wo es diesen riesigen Crash, diesen super krassen Bug gab, dass wenn du zu lange gespielt hast und diese Anzahl an Items irgendwie zu groß wurde, diese Welt sich selbst leer gefressen hat. Ich habe da mal ein Spotlight-Video zu gemacht. Da musste man ja dieses Wire Bash oder was, also musste man irgendwelche Tools runterladen, am Anfang nur von der Community, die das gefixt haben, weil du tatsächlich deinen Spielstand irreversibel zerstören konntest. Geil. Und auch rückwirkend eben, also das, du konntest da nicht mehr neu laden oder so, sonst war dann völlig im Eimer. Und das war, als Shivering Isles rauskam. Wie gesagt, ich verlinke das auch unten, das ist mal ein Spotlight-Video zu gemacht. Das ist der kurioseste Elder Scrolls-Bug.
Das war kein Bug, das war ein Feature, weil Dädrische Rache quasi, ja, der Gott des Wahnsinns.
Irgendwie. Ja, vor allem stell dir mal vor, die Leute, das hat ja die Leute getroffen, die am meisten Zeit da rein versenkt haben. Du spielst 1000 Stunden Oblivion und dann frisst das dein Spiel kaputt. Das ist doch furchtbar.
Das ist wie der Skyrim-Bug auf der PS3, der ja das Spiel auch dann unspielbar gemacht hat, aber wegen Performance halt einfach, weil wenn du es nach so und so vielen Stunden gespielt hast, ging es einfach nicht mehr, dann hast du mit einem Frame gespielt.
Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich jemals einen gravierenden Bug hatte in einem Elder Scrolls-Spiel und ich glaube nicht. Ich hatte immer nur lustige Bugs natürlich, wenn man dann irgendwie in die Wolken geschossen wird oder so.
Ich hatte Quest-Bugs, die ich dann mit der Konsole fixen musste.
Ja, hatte ich auch.
Das
hatte
öfter war, definitiv.
Ja. Kann mich echt nicht erinnern.
Aber das konnte man ja mit der Konsole fixen, ja? Das ist einfach
schön,
sexy.
Das ist das Geile am PC.
Ja, das ist das Geile am PC. Jetzt sagt, du drückst die Dachtaste, wie immer sie in
Endeffekt. Ja, das ist die einzige Konsole, die jeder PC-Spieler mag.
Oh! Oh. Ja. Jetzt feeden wir aber hier.
Jetzt genau, ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir es an der Stelle ein Schleifchen drum machen mit eventuell noch unserem größten Wunsch für Elder Scrolls 6. Eventuell, ja, falls euch was einfällt. Noch größere Drachen wäre valide.
Ich sage einfach mal mehr Rollenspiel. Das ist jetzt unglaublich undefiniert, aber wir haben es, glaube ich, schon angesprochen. Nicht so wie bei Fallout 4, bitte.
Ja, ich habe ja meinen Kritikpunkt vorhin schon angebracht, dass ich gerne, und da unterstütze ich das, was du gerade gesagt hast, gerne mehrere Skills hätte, mehr Spielweisen, noch mehr. Eigentlich müssen sie einfach nur an den Fronten, wo sie schon diese Tiefe drin haben, noch tiefer gehen und sie sollen da bitte ihrer Linie treu bleiben, statt auf modernere Trends aufzuspringen. Aber dann, also sind wir mal ganz ehrlich, das kann von mir aus Skyrim sein, mit schöner Grafik und einem neuen Setting. Und ich würde es trotzdem kaufen.
Ja.
Ich fände das immer noch super. Ja, wenn sie tatsächlich ein Elder Scrolls hinbekommen würden, wo ich das nicht modden muss, um so kleine, nervige Sachen rauszupatchen, wäre super. Aber ist mir auch egal. Das soll einfach nur so toll sein, wie die Teile davor. Ja, dann bin ich schon komplett zufrieden.
Ja. Und tatsächlich, also abgesehen von irgendwelchen Hauptstory-Sachen und dass natürlich in Somerset spielen muss, mein größter Wunsch ist einfach, dass sie die Welt noch interaktiver machen, dass sie einfach noch bei noch mehr Sachen auf dich reagiert, dass Leute oder NPCs, an denen ich vorbeikomme, selbst auf meine Unterhose reagieren, ja, und irgendwie einen coolen Spruch dazu auf den Lippen haben und dass ich auch in Quests noch mehr entscheiden kann und mehr spannend entscheiden kann, weil das fehlt mir in Elder Scrolls eigentlich schon immer, ne? Abgesehen vielleicht von ein paar Sachen, die so ein bisschen denkwürdig sind, aber so die großen, folgenschweren Ereignisse, Entscheidungen, wie in dem The Witcher oder so, die hast du halt nicht. Ja. Und das fände ich noch schön, wenn du halt irgendwo stehst, okay, will ich jetzt den roten, grünen oder blauen Knopf drücken, nur mit Coolness, Drachen und ohne Knöpfe vielleicht, ja. Das wäre noch schön. Also sich da ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie man sowas auffächern kann.
Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es in die Richtung geht. Das haben sie ja mit Skyrim schon mehr versucht, mit diesen zwei Fraktionen, mit der Legion und den, wie heißen sie, Sturm?
Mental.
Ja, genau.
Sturmtruppen.
Am Ende stirbt der Imperator, oder?
Das war dann am Ende des Tages alles so ein bisschen egal, aber da haben sie schon eben diese Dynamik reingebracht, die vorher nicht drin war. Und wenn sie das jetzt in super cool machen, dann bin ich da ganz, ganz bei dir. Aber ich bin gegen voll vertonte Hauptfiguren.
Ja.
Die können es gerne so lassen wie vorher, dass du einfach nicht siehst, was du gesprochen hast.
Ja, allein damit sich Peter nicht miauen hört. Ja, ja, wer will das denn? Ja, oder so ein Argonia die ganze Zeit so züngeln. Pss,
pss, pss. Ah ja, so.
Listen. Obwohl das auch schon cool wäre, ja.
Stierweilen listen, das ist jetzt ein anderer Podcast.
Stimmt, ich habe damals in Ultima Underworld, was ich am Anfang erwähnt habe, die Sprache der Echsenmenschen gelernt. Das war nämlich eine Quest, die man brauchte. Beaker, yes or click, ne? Bist du ein Freund? Das Aber das vielleicht jetzt führt es endgültig zu weit. Ja, jetzt ist auch der Punkt erreicht, wo sich dieser Raum ungefähr auf 6000 Grad aufgeheizt hat.
Nur noch Echsenmenschen können hier leben.
Ja. Also schnell raus. Das war ein Podcast zum Thema Elder Scrolls mit frommen Wünschen für Elder Scrolls 6 und viel Faszination Elder Scrolls. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 3 Stunden lang weiterreden über Lieblingsquests und Lieblingsbücher. Aber vielleicht überlassen wir das auch euch, denn schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf iTunes allgemein, wie toll ihr diesen Podcast findet. Nicht irgendwie, dass ihr ihn nicht toll findet, das funktioniert nicht. Das ist, da ist eine Raute-Korrektur drin bei iTunes, die das immer in toll umändert. Und gebt uns ganz viele Sterne dort. Oder freut euch noch mehr, wenn ihr euch GameStar Plus mal anschaut, denn dann gibt es diesen Podcast nicht nur einmal alle 2 Wochen. Das sind ja quasi galaktische Zeitabstände, sondern jede Woche, ja, jede 2. Folge erscheint exklusiv für GameStar Plus. www.gamestar.de/plus ist die Adresse. Es gibt sogar einen eigenen RSS-Feed für Plus-User, mit dem man sich die Folgen aufs Smartphone holen kann. Und das war jetzt genug Werbung. Ja. Wir sagen danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Miau.
Sehr gut. Wundervoll.
Man selbst, mir fällt es nicht ein.
Stell es pantomimisch dar.
Ja, genau.
Wir sehen ja, was du meinst.
Wir hören die Leser.
Wir sehen ja, was du meinst.
Das hören die Leser.
Also glaubst du mal, ich habe jetzt total einen Blackout gerade.